Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Man kann nicht Mandalorian sagen, ohne das Andor in Mandalorian zu betonen. Zumindest ganz besonders in Folge 3 von Staffel 3. Dass das so ist und warum das so ist, das diskutieren wir in der heutigen Folgenbesprechung mit unserem Star Wars Dauergast Sean. Hi Sean.
Hi Marco. Hi Yves.
Herzlich willkommen.
So schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich freue mich. Ich freue mich immer, wenn ihr fragt.
Wann wir das letzte Mal zusammen? Ich glaube, bei Boba Fett, kann das sein?
Ja, es kann gut sein. Ich glaube, wir haben über die Möglichkeiten des Finales gesprochen und so weiter.
Und es ist alles eingetroffen, was du gesagt hast.
Ja, leider. Was ich befürchtet habe, ja.
Ehrlich gesagt, ich glaube, es ist noch Schlimmeres eingetroffen als das, was du gesagt hast. Weil du hast gesagt, dass das einfach nur ein hirnloses Pipiu, Pipiu, Pipiu für eine Stunde sein wird.
Ja.
Und ich habe gesagt, das Bescheuertste, was passieren könnte, wäre, wenn man The Book of Boba Fett dazu benutzen würde, um Mandalorian Season 2 rückgängig zu machen, um Baby Yoda zurückzubringen zu Mando. Mhm. Und beides ist passiert.
Krass.
Ist krass, oder?
Ja, wir sollten diese Serien selber schreiben.
Ja, vielleicht.
Wow. Es passt ja dazu, dass ich immer sage, dass Mandalorian, nicht Andor, eine 100 Millionen Dollar teure Fanfiction ist. Im Guten wie im Schlechten.
Ja.
Es ist sehr befriedigend, aber es ist schon sehr fan-pleasing. Und ich habe gerade die ersten zwei Episoden immer so ein bisschen kritischer betrachtet, bin aber bei dieser Folge sehr versöhnlich. Auch wenn sie wirklich eher eine Andor-Folge ist als eine Mandalorian-Folge ist.
Ja, nice.
Das ist krass. Das ist krass. Bevor ich meinen Senf dazu gebe, Sean, wie hat dir die Staffel eigentlich bisher gefallen? Und danach speziell diese Episode?
Ich fand die erste Folge relativ schwach. Und ich hatte eh schon so ein bisschen mit Mando abgeschlossen nach der zweiten Staffel, weil es für mich zu sehr sich wiederholt hat, dieser Rhythmus. Ich glaube, wir hatten damals bei Boba Fett auch drüber gesprochen, dass bei Mando mir irgendwann dieses jede Folge ist ein neues Monster of the Week, eine neue Fetch-Quest. Irgendwann war mir das einfach zu sehr das Gleiche. Es war immer derselbe Ablauf, immer der Deus Ex Machina, der am Ende alle rettet und so weiter. Und ich fand es halt irgendwann einfach uninteressant. Und es hat sich gefühlt nur noch durch die Cliffhanger oder durch die Cameos so ein bisschen in die Erinnerung reingedrängt quasi.
Absolut.
Und jetzt die erste Folge von der dritten Staffel fing halt exakt genauso an, wie ich es halt leider befürchtet habe. Irgendwie geht Mando weiter. Die zweite Folge fand ich aber schon deutlich besser und hat mir wirklich gut gefallen. Also das war zwar auch wieder ein kleines Abenteuer, aber es war sehr schön inszeniert, hatte einen echt schönen atmosphärischen Aufbau und ich habe mich zum ersten Mal so richtig interessiert für die Welt, den Planeten, den die da quasi so langsam erforschen. Anders als viele andere Welten bei Mando, wo es einfach nur so, ja, Wüste, ja, Eis, ja, Felsen, ja, irgendwas, ist auch egal. Hier war es so wirklich, man taucht doch mal so langsam in eine Star-Wars-Welt ein. Schön, ein paar coole Ideen mit diesem Roboter-Cyborg-Ding und solche Sachen. Mochte auch Bo-Katan, vor allem am Ende, wenn sie dann so plötzlich da hinterher springt ins Wasser, war ein geiler Moment und gab viele coole Momente. Also ich mochte es deutlich mehr und dachte, ja, okay, kann doch gerne so weitergehen. Weil Mando ist trotzdem für mich immer nur quasi, ja, so ein bisschen Gehirn ausschalten, einfach so ein bisschen so berieseln lassen, ein bisschen Spaß haben mit Abenteuern. Und jetzt die dritte Folge war für mich nochmal eine Steigerung nach oben, hat mir ausgesprochen gut gefallen und du hast ja eben schon gesagt, Marco, du hast ja eben schon gesagt, Marco, da ist mein Mikro runtergefallen. Oh, aha. Ja?
Das hört nicht auf, Bruder.
Technische Probleme en masse heute.
Es ist, als würde es in diese heiligen Gewässer von Mandalore gehen.
Es fällt einfach rein. Es fällt einfach rein. Dieser Endo-Vergleich. Also, ich fand die dritte Folge, ich hoffe, mein Mikro ist immer noch an und die hört
ja,
mich
ja,
noch.
Ja, ja, man
wunderbar.
Hört dich.
Danke. Fand ich bedeutend besser nochmal und einfach einen spannenden, interessanten Schritt in eine ganz neue Richtung für Mando. Wir werden bestimmt noch drüber reden, woran das liegen kann und warum das jetzt so passiert ist. Und jetzt, also ja, mir hat's echt gut gefallen, natürlich auch der ganze Exkurs nach Coruscant selbst, weil es auch mein Lieblingsplanet ist und wir endlich mal nicht nur auf Wüstenplaneten unterwegs sind. Es waren viele Elemente inhaltlich und visuell, die mir einfach jetzt sehr gut gefallen haben.
Ich freut mich zu hören, dass du das so gut findest. Aber Yves, du hast eine andere Meinung zu der Folge, wie ich im Vorgespräch rausgehört habe.
Ja, yeah, also meine Lieblings, ich geb euch beiden recht, was die erste Folge angeht. Also das war auch einfach nur Mando is back und ich dachte, die ganze Season wird jetzt daraus bestehen, dass Mando das Baden lernen muss und dass er rumfliegt und ihm jemand sagt, ich kann dir helfen, die Badewanne zu finden, wenn du mir hilfst, Monster 35 zu besiegen. Und ja, dann genau. Hilft er ihm, Monster 35 zu besiegen und er sagt, okay, ich kann dir nicht wirklich helfen, aber ich kenne jemanden, der dir helfen kann. Flieg mal auf den Planeten, dann kommt er dahin und dann ist es ein Gastcharakter aus Star Wars Rebels und er sagt ihm, hey, wir haben hier Probleme. Wenn du mir hilfst, dann helfe ich dir mit der Badewanne. Und das würde sich so ziehen, bis er dann im Finale baden geht.
Ja.
Und das dachte ich wirklich, dass das die ganze Season sein wird. Dass das das neue Baby Yoda wegbringen ist, ist eine Badewanne suchen. Mhm. Und war nicht der Fall. Folge 2 fand ich wirklich super. Also Folge 2 hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich war überrascht vom Pacing. Was witzig ist, weil es fängt an mit, wir landen auf Tatooine. Mhm. Und da dachte ich mir, oh nein.
Ja, dachte ich auch.
Oh nein. Oh nee. Und ich mag auch Amy Sedaris in dieser Rolle nicht. Ich bleib dabei, ich finde sie schlimm.
Peri, wie auch immer sie heißt, da.
Ja, die Mechanik, ich finde sie fürchterlich.
Da bin ich 100% bei dir. Ich finde sie auch echt wirklich unerträglich.
Dabei mag ich sie als Voice-Actor sehr gerne bei BoJack Horseman, einer meiner Lieblingsserien. Sie ist Princess Carolyn. Mhm. Aber meine Güte, ich ertrage es nicht. Und jedes Mal, wenn sie dann anfängt, Jawa zu sprechen, will ich kotzen.
Ja,
aber die zweite Folge hat mir gefallen, weil ich bin Bo-Katan-Fan. Ich mochte Mandalore, ich mochte diese Molochs aus Time Machine.
Ja.
Und dieses komische Krang-Wesen aus Teenage Mutant Ninja Turtles da unten fand ich auch nicht schlecht. Also es hat mir alles sehr viel Spaß gemacht. Und ich war auch, wie du, immersiv drin in dieser Welt. Jetzt kommen wir zur dritten Episode. Die fand ich nicht so gut. Also ich fand alles, was mit Bo-Katan und Mando zu tun hat, faszinierend. Und da will ich richtig viel von sehen, gerade nach dem Ende, weil die hier echt irgendwie doch ein Fass aufmachen, dass es in eine neue Richtung gehen kann. Das, was sie auf Coruscant machen, war für mich eine interessante Idee, aber keine interessante Umsetzung. Also ich fand die Idee spannend, einen Überläufer zu haben. Wir reden ja auch gleich darüber, was da so alles passiert ist. Aber wenn Marco sagt, dass das für ihn eine Endor-Episode ist, dann sag ich, das ist Endor für Dumme. Also das ist für mich wirklich Endor, aber die blöde Version. Weil Endor fand ich super und ich habe kein Problem mit Slow Burn. Und ich mochte diesen Spy-Thriller-Aspekt und das Politische drumherum. Das fand ich alles cool. Aber es war sehr gut geschrieben, sehr gut gespielt. Die haben sich Zeit genommen, um sowohl Charaktere als auch die Welt auszuarbeiten. Und hier tun sie so, als ob sie das machen, finde ich. Und deswegen, ja, kein Fan von dem Mittelteil tatsächlich.
Aber interessanter Punkt, ja, guter Punkt mit dem Endor für Dumme.
Ich finde das Teil, zu dumme, zu hart.
Ja, ich finde es also, auch hart, aber ich verstehe es. Aber ich finde es auch, fand es jetzt nicht so schlimm. Aber es war auf jeden Fall natürlich deutlich seichter und oberflächlicher geschrieben als jetzt eine Endor-Geschichte.
Und vor allem oberflächlicher inszeniert.
Ja.
Bei Endor kannst du ja jeden Frame, jeden Frame kannst du als Bild auch an die Wand hängen, weil sie wirklich sehr durchdacht sind, auch mit symmetrischer Bildsprache und sowas.
Ja.
Und hier hast du ja ähnliche Momente. Du hast ja auch einen Verhörmoment in Endor, wo ein imperialer Offizier verhört wird. Und das ähnelt ja sehr dem hier. Nur bei dem imperialen Offizier bei Endor war es halt eigentlich eine Blade Runner-Szene. Es war so gut gemacht wie in Blade Runner 2049. Mhm. Und hier ist es wie die kleine Studentenfilmversion davon, wo die Kamera eben nicht genau symmetrisch ist, vielleicht sogar noch ein bisschen wackelig ist, nicht gut ist, einfach nicht so gut ist.
Nee, ist richtig. Also es ist eher wie, ah, oh, die Szene war geil in dem anderen Film, der andere, wir machen das mal nach, aber eben nur rein oberflächliche, mit weniger dem ganzen gedanklichen Vorbau, der halt noch dahin geführt hat zu dieser genialen Szene.
dann lass mich einen Grund vorwegnehmen, warum das so ist, warum sich das so falsch und anders anfühlt. Mhm. Ich habe ihn nämlich gefunden. Es ist eine Theorie, aber es ist eine sehr valide Theorie. Das ist deswegen so gut, dass du heute hier bist, Sean, weil wir hatten ja schon über Boba Fett geredet und wie doof es ja wäre, wenn das eigentlich nur eine Mando-Season wäre und bla, ne? Ja. Also mehrere Serien in einer Serie. Mhm. Das hier war eigentlich aus Rangers of the New Republic. Das ist meine Theorie. Rangers of the New Republic ist eines der Spin-offs, das sie machen, neben Ahsoka. Und Rangers of the New Republic ist erstmal shelved, wie man so schön sagt. Das ist jetzt im Archiv. Das wird erstmal nicht weiterverfolgt, dieses Projekt. Unter anderem, weil Gina Carano rausgeflogen ist bei Disney wegen ihren Anti-Vaccination und sehr rechtspopulistischen Kram, den sie gepostet hat. Deswegen ist sie da raus und kommt höchstwahrscheinlich nie wieder zurück. Richtig. Und damit ist die Serie erstmal gestorben. Und es gibt eine Synopsis von dieser Serie. Und diese Synopsis von einer Serie, die auch von Jon Favreau geschrieben worden würde, liest sich an einer Stelle wie folgt. Meanwhile, the New Republic struggles to lead the galaxy away from its dark history. Punkt, 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 Punkt. Es ist genau das, was wir hier gesehen haben. Ja. Dieser eine Satz zeigt uns, worum es in dieser Serie eigentlich auch gegangen wäre. Ich dachte immer, bei Rangers of the New Republic geht es nur um dieses Outer Rim, das wir immer sehen, alles, was in Mandoverse sonst so passiert.
Ja.
Nee, nee, die wollten auf Coruscant zurück. Die wollten die neue Republik auch wirklich ins Zentrum nehmen. Und jetzt, da diese Serie nicht entsteht und nicht entstehen kann, weil die eigentliche Hauptfigur fehlt, gehen sie einfach hin und nehmen Storystränge davon und packen die jetzt in Mando Season 3.
Ja, sehr plausible Theorie auf jeden Fall. Und macht es leider jetzt gerade für mich ein bisschen schwächer, als ich es fand, weil es natürlich jetzt so ein bisschen wie Resteverwertung klingt und etwas, was gar nicht zusammengehört. Denn was ich halt dachte während der Folge war, ich meine, generell fand ich das Interessante an der Mandalorian-Zeitebene Nachrücker der Jedi-Ritter, dass man eben genau das bisschen mitbekommt, was wir in den Sequels leider nicht erzählt bekommen haben. Was passiert denn zwischen in diesen 30 Jahren zwischen Fall des Imperiums und plötzlich gibt es eine First Order und eine neue Rebellion? Und dass man so Schritt für Schritt ein paar Sachen mitbekommt, diese Restimperialen, die da irgendwie ihr Ding machen, die vielleicht irgendwann sich zu einer neuen First Order formieren, wie auch immer, könnte ja sein. Und dann war gestern halt, oder ich hab's gestern erst geguckt, dachte ich so, wow, man geht jetzt noch viel mehr darauf ein. Wir kriegen jetzt wirklich vielleicht in Mandalorian diese Geschichte, wie wir uns langsam in die Sequel, leider sehr langweilige Sequel-Welt, aber trotzdem Sequel-Ära quasi bewegen und wie auch vielleicht die Neue Republik eben nicht gut funktioniert und was für neue Strömungen sich da politisch entwickeln aus ehemals Imperialen. Und das habe ich halt damit einfach so mir, also so hat es für mich halt, so wirkt es für mich und dass es jetzt in Mandalorian der ganzen Season auch wirklich ein großes Thema wird und sich das halt, weil die ja immer wieder mit den Imperialen da in Konflikt stehen, hat mir am Anfang und am Ende gesehen mit den Metallfightern und sowas, dass sich das alles in diese Richtung bewegt, weil für mich war es so, die Geschichte vorher, ich muss Baby Yoda beschützen oder ich muss Baby Yoda abgeben und dafür mache ich, wie Yves eben so schön dargestellt hat, von Planet zu Planet zu Planet, vom Gefallen zu Gefallen zu Gefallen, fand ich eben unendlich langweilig. Und ich finde persönlich auch seine Suche nach dem Wasser unendlich langweilig, weil es mir überhaupt nicht nahe geht, dieser ganze Kult. Den finde ich eh nicht, also da komme ich eh nicht klar, also mit diesem Kult. Also finde ich einfach nicht interessant. Also sehr froh, dass sie es schon abgeschlossen haben. Aber ich dachte halt, ja, wenn es wieder nur so eine Fetch-Quest-Reihe ist, weil die Gedanken, die ihr hattet, hatte ich auch, es wird die ganze Season darum gehen, bis er endlich baden kann.
Und dann hat Boba Fett schneller gemacht, oder?
Ja, safe, ja. Und ja, jetzt dachte ich halt, okay, es könnte vielleicht doch eine interessante Geschichte werden, diese ganze Mandalorian-Story, wenn wir uns halt größer bewegen und wirklich mehr erzählen, was passiert denn eigentlich hier in der Galaxis?
Lass es mich aber positiver frame, was ich gesagt habe, weil ich jetzt gerade ein bisschen runterziehe. Positiver geframed ist es, was auch immer Jon Favreau und auch Dave Filoni zusammen planen mit Ahsoka, mit Mandalorian, mit Book of Boba Fett, dieses Mandoverse, das sie da aufbauen. Es ist ja blöd, dass eine Serie davon weggefallen ist. Dass sie das jetzt aber auffangen, indem sie die Handlungsstränge, die wahrscheinlich gar nicht so unwichtig sind, in der anderen Serie mit verbauen. Und mir persönlich hat's ja sogar gut gefallen, auch wenn es nur seichtes Endor war. Dann bin ich ja ehrlich gesagt froh, dass trotzdem dieses große Einzahlen auf irgendetwas und das irgendwann ein gewisser Thrawn vielleicht da steht, dann ist es doch befriedigend für mich.
Ja, verstehe.
Ich muss aber hier an der Stelle auch ein bisschen einhaken. Seitdem Baby Yoda abgegeben wurde in Staffel 1 und man gehört hat, dass die ihm da die Midichlorianer abgenommen haben, ja. Und es dann in Staffel 2 diese komische Station gab, wo Cara Dune und Greef Karga zusammen mit Mando das kaputt gemacht haben, wo man auch solche Klonversuche im Grunde genommen gesehen hat, sind bei mir die Alarmglocken angegangen und ich habe gesagt, ach du Scheiße. Also The Mandalorian wird jetzt probieren zu erklären, was nie eine Erklärung hatte, und zwar Snoke und Palpatine. Weil das Ding ist, ich kann nicht fassen, dass ich das sage, weil ich war früher nie der größte Prequel-Fan, okay? Aber ich habe immer Respekt vor den Prequels gehabt. Weil sie haben was ganz Neues gemacht, nicht alles davon hat funktioniert, aber es war zumindest, diese drei Filme waren für sich eher durchdacht. Passen die gut zur originalen Reihe? Meiner Meinung nach nicht wirklich. Aber alle meinten zu mir immer, Eve, guck Clone Wars. Clone Wars macht die Prequels besser. Und ich finde, wenn eine andere Serie gucken zu müssen, damit ich Filme mehr mag, finde ich eigentlich scheiße. Okay? Mhm. Finde ich frech. Aber ich habe es geguckt, ich fand Clone Wars für sich gut. Aber es stimmt, ein bisschen wertet das die Prequels und diese Welt auf. Weil die Welt war trotzdem, also das kann ja George Lucas, und zwar Worldbuilding. Das kann er wie kein anderer. Wenn Mandalorian jetzt der Flickenteppich wird für diese Sequels, die nie eine Idee hatten, also da hat ja wirklich, also jeder Film, dieser drei Filme meiner Meinung nach, war eine Reaktion. Alle drei übrigens. Mhm. Also das ist, laste ich nicht nur dem Teil, an den ich am wenigsten mag, den ihr beide sehr mögt. Also Episode 7 war ja für mich einfach eine Reaktion auf die Prequels. Die haben gesagt, Prequels hat den Leuten nicht gefallen, also machen wir einfach nur OG Star Wars, OG Star Wars, OG Star Wars und machen nichts wirklich Neues. Episode 8 war eine Reaktion darauf, dass alle gesagt haben, ihr macht ein Remake von A New Hope, wie könnt ihr nur? Und dann kommt Rise of Skywalker und die sagen, oh Gott, Leute, hast du Episode 8? Den machen wir ungeschehen in The Rise of Skywalker. Und deswegen ist diese ganze Trilogie für mich halt als Trilogie wesentlich schlimmer als die Prequels. Weil ich habe das Gefühl, dass diese Filme sich gegenseitig alle leugnen. Alle leugnen. Und selbst der erste leugnet ja ein bisschen die Prequels.
Und der erste leugnet eigentlich aber auch dadurch, dass er so ein Remake war, leugnet eigentlich auch die alte Trilogie.
Ja. Yeah.
Weil er einfach behauptet, es ist eigentlich gar nichts passiert seit Episode 4.
Ja, yeah, es hat mich eigentlich gewurmt. Eine Sache, die mich am meisten gewurmt hat, die ja jetzt Mandalorian, um zurück zu The Mandalorian zu kehren. Ich fand die Idee immer spannend, dass es Überreste des Imperiums gibt. Solche kleinen Splittergruppen. Ja. Und zwar, dass das jetzt nicht einfach Imperium 2.0 ist, sondern dass das jetzt wie Terrorzellen sind, die hier und da diese Ordnung jetzt vernichten. Die sind jetzt in der Unterzahl. Aber gefährlich. Und das finde ich spannend, aber das haben wir nie gesehen. Das sehen wir jetzt bei The Mandalorian. Aber wenn du Episode 7 anmachst, da steht einfach im Opening-Scroll, übrigens, aus der Asche sind die entstanden, die sind da. Okay.
Und es gibt auch wieder Rebellen.
Genau, okay. Genau. Und ich sehe so, wieso seid ihr eigentlich die Resistance? Seid ihr nicht die Armee der Republik?
Ja.
So, also, es gibt ja gar keinen Sinn. Und dann somehow Palpatine returned, um es noch richtig zu toppen. So.
Ja, aber ich finde, das liegt sehr nah beieinander. Dieses somehow Empire and Rebels are back, somehow Palpatine returned, das ist alles so ein Abrams-Ding, so eine Kreativität von eines Abrams, der halt einfach, er wollte einfach das, was er als Kind in den alten Star-Wars-Filmen cool fand, er wollte das gleich auch machen und hat sich nicht oder nicht genug drum geschert, das zu erklären. Er hat gedacht, komm, wir erzählen das einfach, die Leute wollen das doch eh gucken und ich auch. Und irgendwelche anderen Lucasfilm-Schreiber werden das von uns irgendwie erklären mit irgendwelchen Büchern und Comics.
Ja, absolut.
Und das ist, damit ist eigentlich schon die ganze Sequel-Trilogie für mich seit Episode 7 komplett nicht interessant oder relevant gewesen. Und jetzt, wie du sagst, versucht man quasi rückwirkend mit Serien ein bisschen versuchen, den ganzen Logik und Sinn zu geben und hinzuarbeiten. Wie ich eben sagte, leider aber in eine Welt uns zu bringen, die langweilig ist.
Absolut.
Die Sequel-Trilogie-Welt.
Absolut, ja.
Aber trotzdem finde ich diesen Aspekt, den du eben auch interessant meintest, von wegen, es gibt Splittergruppen, es gibt, die Imperium sind eher so Terrorzellen. Wie funktioniert denn die neue Regierung überhaupt? Das finde ich persönlich halt trotzdem immer noch spannend genug gerade.
Ich auch. Also es macht Spaß. Aber jedes Mal, wenn in Season 2 gab es ja meiner Meinung nach schon richtig, also Mandalorian haben wir auch davor schon gesagt, das hast du sehr schön gesagt, du lässt dich berieseln. Also du bist immer dabei und es macht dir auch Spaß. Aber es ist nicht irgendwie High Sci-Fi oder High Content und so weiter. Und in Season 2 gab es ein paar Momente, wo auf die Sequels angespielt wurde, die so plakativ waren. Und es gibt diese plakativen Momente hier halt wieder, die stören mich. Weil wenn Moff Gideon eigentlich in die Kamera guckt und sagt, it's time to restore order. Und ich, oh, lass mich raten, first order? Und diese Momente gibt es hier halt auch, weil mein Kurzfazit zu dieser Episode ist, diese Episode, alles, was auf Coruscant passiert, und noch sind wir nicht im Spoiler-Part, aber es gibt einen Twist.
Oh.
Es gibt einen Twist. Und diesen Twist erkennt man nach 2 Minuten. Und danach wartet man eigentlich nur, okay, wann zeigst du mir den Twist endlich? Okay, ah, das ist genau das, was ich die ganze Zeit gedacht habe, ist das, was der Twist ist. Boah, ist das krass. Das ist so wie bei, kennst du The Happening?
Ja.
Weißt du noch, dass bei The Happening nach den ersten 15 Minuten jemand sagt, das sind die Bäume, die rächen sich, und es ist tatsächlich der Twist, und dann am Ende des Films erfahren wir, es sind tatsächlich die Bäume, die rächen sich, und ihr habt mir den Twist verraten, bevor es den Twist gab, ihr Trottel.
Ja gut, das ist ja nicht unbedingt ganz falsch, also damit kann man ja auch spielen, aber die Sache ist, ich glaube, das hatte ich gestern mit René, auch meinem Kollegen, weil er war wie du, er hat nach 2 Minuten gesagt, also im Nachhinein, er wusste nach 2 Minuten schon, was ist, und ich war halt irgendwie derjenige, der gesagt hat, oder der wahrscheinlich vom Mindset so war, ich möchte mich einfach ein bisschen berieseln lassen und entführt werden in diese Geschichte, und ich glaube denen, was sie mir erzählen, und ich hab es dann irgendwie nicht kommen sehen. Ich habe es anfangs vermutet, und dann irgendwann habe ich mich aber doch, dann war ich weg von dem Gedanken und dachte, ich glaube denen einfach, ich habe nicht mal nachgedacht, und dann na shit.
Da stehe ich genau zwischen euch. Ich habe das natürlich auch sofort gesehen, aber ich habe es trotzdem hingenommen und mich berieseln lassen. Mhm. Weil ich erwarte nichts Großes von Mandalorian. Dass das ein bisschen jetzt an den Sequels anschließt, finde ich eigentlich begrüßenswert, weil du hast ja selber gesagt, Clone Wars hat das ein bisschen aufgewertet. Und was spricht dagegen, die Sequels aufzuwerten und die Sequels mit reinzunehmen? Es kommt nicht von ungefähr. Dave Filoni hat ja auch bei Episode 8 aktiv mitgearbeitet. Dass man da sich die Welt ein bisschen erschließen will, finde ich eigentlich begrüßenswert, um ein bisschen gut zu machen, was J.J. Abrams gemacht hat. Warum nicht?
Ja, mein Problem ist folgendes. Es geht mir nicht nur um diesen Twist, den ich habe kommen sehen. Ich lasse mich gerne berieseln, auch von Mando und Baby Yoda sind auf Planet Arschloch Nummer 3. Weil ich die Atmosphäre und die Figuren mag. Also Mando ist mir selbst in seiner sehr simplen Natur komplex genug. Weißt du, das ist so ein Typ, der ein Kopfgeldjäger ist. Gleichzeitig hat er da seine Religion, die ihm was bedeutet. Irgendwie wärmt er aber zu diesem Muppet-Baby auf. Also da ist genug da, dass es eine gewisse Komplexität gibt, die ich einfach als Charakter so zu schätzen weiß. Das ist das, was mir bei Boba Fett als Charakter in seiner eigenen Serie voll gefehlt hat. Das hat für mich Mando. Aber ich habe jetzt diese Episode verbracht mit 2 Figuren, die für mich keine Charaktere sind, die keine Charaktereigenschaft hat. Der eine könnte locker ein Wissenschaftler bei Prometheus oder Alien Covenant sein. Das bedeutet, er ist der klügste Trottel, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Und das hat mich richtig gestört, muss ich sagen.
Ja, ich weiß nicht, ich würde das nicht ganz so vergleichen, weil ich finde, bei Prometheus zum Beispiel sind die Wissenschaftler in ihrem Fachbereich Trottel. Und hier hast du einen Nerd, einen Wissenschaftler, der aber sozial sicherlich super unerfahren und von mir ist auch ein Trottel ist und sich dadurch aber auch sehr leicht halt umgarnen lässt von dem, was sie alles ihm anbietet. Ich finde, das war schon gut passend.
Ja. Naja, aber bei Prometheus zum Beispiel, bei Alien Covenant gebe ich dir da den Punkt. Bei Prometheus waren die ja auch in ihrem Bereich richtig super. Nur die waren
nicht wirklich.
Also nicht alle, aber es gab diese 2 Leute, die sich irgendwie mit Steinen auskennen. Und dann sehen die da versteinerte Überreste von irgendeiner Zivilisation und sagen, oh mein Gott, Steine, ich habe Angst davor. Aber wenn dann irgendeine Kobra da ist, sagen die, ach, Kobra, streicheln.
War der eine nicht sogar Biologe, der andere war Steinmensch? Ja. Also ich fand, beide waren unfassbar blöd und ich habe mich richtig geärgert, wie Wissenschaftler dargestellt werden.
Ich hab mich krass tot. Ich mag den Film ja im Gesamten. Das ist so ein kontroverser Film.
Ja, einer meiner Hassfilme tatsächlich, Prometheus.
Krass, den Podcast müssen wir mal haben. Aber die Sache ist die, Prometheus ist so ein Film, wo ich so viele Zugeständnisse mache. Das, was dumm ist, ist richtig dumm. Aber das, was ich mag, mag ich halt richtig. So, deswegen, es gibt für mich dabei. Aber ja, ich gebe dir da komplett recht. Das waren die krassesten Blödbacken, die ich je gesehen habe.
Das wird noch mal spannend, wenn wir in dieser Konstellation über Alien 4 reden, merke ich gerade.
Oh, ja.
Wenn wir schon so kontrovers bei Prometheus sind. Das wird irgendwann passieren. Wir reden jetzt auch über die Folge selbst direkt jetzt mit Spoilern.
Spoiler. Aber es ist The Mandalorian, kommt schon. Also, ihr hattet genug Zeit, das jetzt zu gucken. ja, darf ich erst mal sagen, dass ich mich wie ein Trottel fühle? Weil letzte Woche, als Mando da in dieses Bad gegangen ist und er da angefangen hat zu beten und auf einmal, blub, wurde er reingezogen, dachte ich mir, das ist so ein mythischer, magischer Moment, wo sich die die Wahrheit der mandalorianischen Religion offenbart. Und das ist wirklich so Star Wars Magic halt, ist so ähnlich wie The Force bei den Jedi, dachte ich, dass jetzt dieser mandalorianische Mythos sich offenbart. Schatz, war nicht der Fall, er hat einfach eine Stufe verpasst und seine Rüstung war zu schwer und ich auch.
Ja, das tatsächlich, jetzt wo du es wiederholst, ich habe mich da auch wirklich gefragt, ich dachte eigentlich, dass das Vieh, der Mythosaur ihn da runterreißt, dass er da einfach ja eine Stufe fehlte und er da einfach nur runtergerutscht ist, unglaublich schnell bis zum Meeresgrund, zum Grund des Sees. Das fand ich immer ein bisschen, das war wieder so, na gut, sollte wohl so passieren, muss man davon nicht hinterfragen.
Ja, das war extrem lustig, weil eine Woche lang gingen so die Gespräche hin und her. Okay, war da jetzt mehr dahinter oder ist er einfach nur ausgerutscht? Und das Witzige ist, wenn du das Previously on The Mandalorian schaust, haben sie probiert, das ein bisschen nachträglich zu fixen. Denn in dem Previously, wo er jetzt reinfällt, schreit er davor noch. Ah! Was witzig war. Weil wenn du die originale Episode schaust, schreit er nicht.
Interessant.
Ach, witzig. Das wusste ich nicht. Auf jeden Fall erklären sie es gleich am Anfang, ne? Also mit der Stufe.
Genau.
Und eigentlich dürfte da ja tatsächlich keine sein. Es ist erst durch die Veränderung von Mandalore ist das so passiert. Aber ja, das ist so dieses Nachtrag erklären. Ich habe beim Schauen der Episode tatsächlich gedacht, dass sie was reingezogen hat. Also,
ja, dachte ich auch.
Ja, ich dachte auch, aber ich dachte aufgrund der Tatsache, dass er gebetet hat. Also ich dachte halt wirklich, dass sich da was erfüllt. Aha. Weißt du, so ähnlich wie wenn du bei Indiana Jones so die richtigen Sachen sagst oder die richtigen Prüfungen machst und dann doch irgendetwas Magisches passiert mit irgendeinem alten Artefakt, das auch belegt ist von einer alten Religion. Dachte ich, dass die in die Richtung gehen, was ich irgendwie spannend gefunden hätte, dass wir die Zuschauer also immer fragen, okay, das wirkt schon wie so ein richtig krass dogmatischer Kult, aber irgendwas ist ja wirklich, steckt dahinter, irgendwas. Mhm. Weil das ist ja das Tolle, weil es ist ja nicht Sci-Fi, es ist ja Sci-Fi-Fantasy. Ich meine, ist ja wie bei den Jedi, wenn Han Solo sagt, ach, das ist für mich alles nur Hokuspokus, und dann siehst du aber, dass Obi-Wan halt doch mehr drauf hat als das, was man erklären kann. Und das hätte ich spannend gefunden, tatsächlich.
Ja. Interessant, das so zu interpretieren. Ich meine, wir haben es ja scheinbar alle irgendwie auf falsche Weise interpretiert, wenn er wirklich einfach nur abgerutscht ist.
Ja. Das war so das dümmste von den Optionen, was hätte sein können.
So. Ich habe mich halt auch so gewundert, weil sie dann ja auch fragt, hast du irgendwas gesehen? Nee. Und sie gibt dann ja auch, also Bo-Katan gibt ja auch nicht zu, was sie gesehen hat. Ich denke mal, sie hat das gesehen, Mythosaur. Aber ich dachte auch so, warte mal, hat er nicht gemerkt, also Din, hat er nicht gemerkt, dass sie nur etwas runterzieht irgendwie am Bein?
Nee, der
ich hab's wirklich einfach, bis du es gerade erklärt hast, nicht verstanden. So.
Nee, das ist jetzt damit erklärt. Es ist halt sehr plot-convenient, weil das, was ihn gerettet hätte, hat er vorher absichtlich ausgezogen. Der Plot hat gesagt, okay, wenn du jetzt ins Wasser steigst, du nimmst nicht deine Rüstung ab, aber den Rucksack.
Ja, den
aber dieses eine Ding, das dich rettet, wenn du in dieses Wasser fällst und deine Rüstung ja eigentlich einfach nur ertrinkst. Das ist ja bei Rittern wirklich ein Problem gewesen, wenn du mit deiner Rüstung ins Wasser fällst, bist du im Arsch.
Aber hey, die Sache ist, das Schöne ist ja, dass sie es zumindest auch zumindest so aufbauen, weil bei Boba Fett hat mich ultra oft gestört in der Serie, dass der sein Jetpack nicht einsetzt, obwohl es ihm gerade helfen würde. Immer wieder nutzt es einfach nicht, bis zur letzten Folge gefühlt. Und hier haben die bei Mando jetzt auch letzte Folge schon, finde ich, das Jetpack immer richtig gut eingesetzt.
Dann versuch nicht dran zu denken, wenn Baby Yoda wieder ein Problem steckt und er in seinem Schwebeding ist, weil jetzt wissen wir ja, damit kannst du einfach hochfliegen.
Stimmt, der kann einfach,
das ist
einfach
jetzt, wegfliegen. Das ist jetzt etabliert. Da kommen wir jetzt nicht drum rum. Wir müssen jetzt drum rum schreiben.
Obwohl ich dabei bleibe, es ist witzig, dass du das mit Boba Fett erwähnt hast. Ich bleib dabei, lustigster Moment in Boba Fett ist, der hat seine Rüstung benutzt und sein Jetpack benutzt, um aus der Sarlacc-Grube rauszufliegen. und hat dann danach nochmal in der Salakgrube nach seiner Rüstung gesucht. Das ist das Witzigste, was ich je gesehen habe bei Star Wars. Was dachte er, ist passiert? Ist die wieder reingehüpft, die Rüstung?
Aber er hat die doch dann ausziehen müssen, weil die noch voller Säure ist. Und lag der doch so halb nackt.
Nein, Jawas haben ihn ausgezogen.
Jawas haben ihn ausgezogen oder sowas. Und beklaut. Ah, ja, okay. Er hat das sogar halb mitbekommen. Und dann,
so war das.
Und dann ist er trotzdem nochmal zurück zur Salakgrube gegangen, um zu gucken, vielleicht ist da ja meine Rüstung drin. Ich so, das, die meinst die Rüstung, die du benutzt hast, um damit rauszukommen?
Das so. Ist ja ultra weird.
Ja, yeah. Und das war der Plot einer ganzen Episode. Ja. Und das ist das Witzigste, was ich je gesehen habe.
Also, muss man sich erklären, dass die Jawas ihn ausgezogen haben, gedacht haben, ach nee, ist nichts wert, diese mandalorianische Kampfrüstung, wir werfen alles wieder in den Salak rein.
Genau.
Und irgendwie weiß er das auch, also Boba Fett.
Ja, also das war ein bisschen. Das bleibt für mich der Nummer 1 dümmste Moment in ganz Star Wars. Also das muss man toppen.
Ah, ich glaube, Somehow Palpatine Returns ist auch schon extrem.
Nein, das ist einfach eine kreative Bankrotterklärung. Aber,
na gut.
Aber wenn es um reine Dummheit geht, also ist es für mich das. Also das war so lustig. Ja. Ja, aber was ich cool finde an dieser ganzen Dynamik, Bo-Katan, dass sie ihre ganz klare Agenda hat und das jetzt immer offensichtlicher wird. Also sie hat.
Naja, eben nicht, oder? Ist nicht der Punkt, dass ihre Agenda jetzt verschwimmt? Jetzt, wo sie Din Djarin folgt, ihm zuhört?
Nein. Das sehe ich ganz anders. Das sehe ich.
Was?
Aber vielleicht interpretiere ich dann wieder zu viel rein und werde dann enttäuscht.
Ich bin neugierig.
Sie hat ihm nicht gesagt, was sie da unten gesehen hat.
Ja.
Hat sie nicht.
Ja.
Hat ihn kurz gefragt, hast du da was gesehen?
Ja.
Er meinte, nee. Und sie, okay. Sie hätte jetzt auch sagen können, ey, übrigens, diesen Mythosaur, den gibt's wirklich. Ja. Macht sie nicht.
Ja.
Geht dann später mit zu seinem komischen Kult und sagt den auch eigentlich, ja, dieser alte Way, das ist nicht so ihr Ding. Aber weil sie ja da auch baden war und einen Helm nicht abgenommen hat, nutzt sie das, um da jetzt einfach kurz am Start zu sein mit denen und guckt als letztes auf dieses Symbol, dieses Mythosaurus, das sie da an der Wand haben.
Ja,
ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihre Zeit dort nutzen möchte, um in irgendeiner Form diese Gruppe, weil ihre Splittergruppe, die hat sie ja verloren, für sich zu rekrutieren als Herrscherin, bin ich mir ziemlich sicher. Und damit unterwandert sie halt auch Mando.
Ich hätte das anders interpretiert, gar nicht so bösartig mit Absichten, sondern eher, dass sie ja immer sehr gegen diesen Kult war.
Ja.
Und ich war auch immer da bei ihr auf der Seite. Aber auf jeden Fall, ja, dass es ja immer die Diskussion gab, auch letzte Folge und so und erste Folge auch schon. Und jetzt ist sie quasi, also sie sitzt auch die ganze Zeit immer allein auf diesem Thron, ist am Rumschmollen. Alle haben sie verlassen und jetzt plötzlich hat sie zum ersten Mal wieder nach langer Zeit so ein Gefühl vielleicht von Gemeinschaft. Die laufen da alle an ihr vorbei und klopfen ihr so auf die Schulter und so. Und ich habe eher das Gefühl gehabt, dass sie sich doch vielleicht ein bisschen öffnet, dieser Community. Also eher ein bisschen dankbarer ist, als dass sie jetzt sagt, ah, smart, ich kann die jetzt alle unterwandern.
Wir müssen ja auch verstehen, woher Bo-Katan kommt. Sie kommt ja von der Death Watch.
Yeah.
Und von denen hat sie sich ja auch schon abgewendet. Und die Death Watch ist ja noch die harmlosere Version von den Children of the Watch eigentlich, weil die sind ja noch fanatischer. Auch wenn die Children of the Watch jetzt nicht terroristische Mörder sind, so wie die Death Watch, aber im Glauben sind sie viel fanatischer. Sind sie noch viel mehr eine Sekte, während die Death Watch eher eine Gruppierung ist, die terroristisch gehandelt hat, woran sie geglaubt haben. Und davon hat sie sich abgewendet, unter anderem auch deswegen, weil durch diesen Konflikt ist ihre eigene Schwester gestorben. Sie ist da komplett weg. Und was wir halt sehen ist, sie sieht ein Mythosaur. Sie sieht ein Wesen, das seit Jahrmillionen, glaube ich sogar, ausgestorben sein soll. Das symbolisch für die Rückkehr der Mandalorianer steht und für die Macht der Mandalorianer und dass man besteigen müsste und so weiter. Und es ist, als wenn du einen Drachen sehen würdest. So verrückt ist das. Als würde man Game of Thrones, als würde da zum ersten Mal der Drache auftauchen. Das ändert alles. Und das ändert für sie alles. Und ich finde, es ist eben kein Zufall, dass sie danach nicht mehr den Helm abnimmt. Das ist keine Plot-Convenience, weil es gab 1000 Möglichkeiten, den Helm abzunehmen. Vor allem, wenn sie aus dem Wasser entsteigt oder wenn sie ihr Schiff fliegt, trägt sie auch nicht immer den Helm. Nee, sie hat absichtlich nicht den Helm abgenommen, weil sie gerade zweifelt. Sie zweifelt gerade, so wie sie die ganze Folge davor an sich gezweifelt hat, weil Din diesen Glauben so vertritt und sie das irgendwie faszinierend fand. Es gibt diesen einen Moment, wo er zu ihr sagt, this is the way, und sie schaut ihn einfach nur lange an. Sie schaut ihn lange an und weil das halt diese mandalorianischen Helme sind, kannst du jetzt interpretieren. Wir können jetzt komplett unterschiedliche Interpretationen haben, aber für mich war das Moment des Zweifelns und der Inspiration. Sie ist gerade wie jemand, der nicht an Jesus glaubt, aber auf einmal einer seiner Apostel wird. So, das ist für mich das, was ich hier gerade sehe. Und der eine Beweis dafür ist tatsächlich, dass sie den Helm absichtlich eigentlich oder unterbewusst nicht abnimmt, weil sie gerade an ihrem Glauben, den sie bisher hatte, ihr Glauben war bisher eher atheistisch bis Agnostiker.
Agnostisch.
So. Agnostisch, ne? Weil das wird auch in der ersten Folge schon von ihm hinterfragt. Also sie sagt immer, sie glaubt an nichts, und dann sagt er, du glaubst ja an doch was. Wenn du glaubst, dass es irgendwie verflucht ist, dann glaubst du es ja doch. Also ist sie Agnostikerin. Sie glaubt nur so lange nicht, bis sie was anderes gesehen hat. Und jetzt hat sie aber was anderes gesehen und jetzt beginnt sie zu glauben. Und die Folge heißt ja nicht umsonst The Convert, in Deutsch der Bekehrte, aber im Englischen geschlechtsneutral. The Convert betrifft sowohl sie, die ja wirklich konvertiert wird am Ende dieser Folge, als auch Dr. Pershing, der ja konvertiert wurde.
Könnte sich aber auch erneut auf Mando sogar beziehen, der erneut konvertiert, weil er ein Apostat war.
Aber ist ja, wenn man Apostat ist und den Glauben wieder aufnimmt, ist man dann wieder konvertiert? Ich glaube nämlich nicht.
Naja, normalerweise, wenn du einen Glauben verlässt, dann gibt es keinen einfachen Weg wieder rein. Aber Mandalorian hat ja diese Bullshit-Excuse mit Badewanne.
Ja, aber konvertieren heißt ja, du gehst von einem Glauben zum nächsten. Das bedeutet ja konvertieren, etwas umändern. Und er hat seinen Glauben ja nie geändert. Er wurde nur aus der Religion ausgeschlossen. Er wurde streng genommen exkommuniziert, so wie John Wick. Er hat sich den Weg zurückgeballert und jetzt ist er wieder dabei.
Bin der Uwe Bauer dabei. Ich konnte es nicht lassen, sorry. Es ist eine Krankheit.
Ja, aber ich sehe es auch in die Richtung. Ich meine, allein in der ersten Folge, als die noch einmal diese verschiedenen Ideologien von Bo-Katan und den Jaren gegenübergestellt haben in dem Gespräch bei ihr in dem Schloss oder was das war, in der Burg, hatte ich irgendwie schon gedacht, das machen die, damit sie einen Change bekommt im Laufe der Staffel. So, sonst würde man das nicht so aufbauen. Und das scheint sich jetzt zu erfüllen. Ich meine, ich fände es immer noch cool, wenn sie am Ende nicht wirklich bei dem bleibt und vielleicht ab einem gewissen Punkt sagt, so, jetzt ist aber wieder Zeit, meinen Helm abzuziehen. Ich sehe den Nutzen von beiden Seiten, keine Ahnung was, oder so eine Art Zwischenweg. Aber aktuell habe ich eher das Gefühl, dass sie gerade zu diesem Moment auch, sie lässt es zu, bewusst.
Ja, im Moment lässt sie es zu. Ich bin ganz bei dir, ich find's fragwürdig, dass eine Sekte so glorifiziert wird. Mhm. Egal in welche Richtung. Also, ich habe auch noch nicht gesehen, wofür die Children of the Watch steht, was ich unbedingt toll finden müsste. Weißt du, was ich meine? Ich meine, die stehen für die Rückkehr, für den alten Weg der Mandalorianer und dass sie das einhalten und so. Ja, dafür stehen sie. Aber für was Positives? Gibt es irgendwas Positives, für das sie stehen? Warum sollte diese Sekte was Gutes sein?
Ja.
Außer bei der Tradition zu bleiben. Das sind extrem konservative Menschen eigentlich.
Ja, es geht wohl darum, so, dass es deren Ansicht nach die wahre Kultur der Mandalorianer und die wollen die halt wieder aufleben lassen. Aber ich meine, gleichzeitig sagen sie ja auch irgendwas von wegen, dass, sagt Din, glaube ich, dass durch diesen Creed, durch diese Sekte, wie wir sagen, die auch irgendwie überlebt haben, ne, dadurch, dass sie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben und auf sich aufeinander verlassen konnten und eben nicht, wie viele andere Mandalorianer, die vielleicht hier und da und dort verteilt waren, am Ende eben nicht diesen Zusammenhalt hatten und eben untergegangen sind.
Ja,
dass sie sich vielleicht nicht mehr als Söldner verdingen, okay, das mag sein. Auch das finde ich aber nicht nur positiv, aber gut, das ist meine persönliche Überzeugung. Ich bin gespannt, was mir die Serie dazu noch erzählen kann.
Ja.
Und was eigentlich das höhere Game ist, ob die irgendwie ein höheres Ziel haben als das.
Ja, oder wollen uns einfach sagen, ja, guck mal, das ist eine religiöse Gruppe und das ist was voll Positives. Weil religiöse Gruppen sind was Positives. Und das ist vielleicht einfach das Einzige, was sie uns erzählen wollen. Ich hatte auch das Gefühl, am Ende dann, wenn Mando dann quasi wieder aufgenommen wird, dass man sich so voll freuen soll als Zuschauer. Die Musik, die Bilder. Und ich dachte die ganze Zeit so, boah, ist mir das egal gerade. Mir ist es so egal. Ich wünschte, er würde austreten. Das finde ich besser. So, und deswegen dachte ich so, boah, zieht gar nicht bei mir diese, ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben viele Zuschauer auch voll die Gänsehaut und emotional voll dabei, weil die das so voll fühlen können. Aber ja, wie gesagt, ich bin kein Fan dieser Sekte.
Ich finde halt, bei den Jedi und bei den Sith weiß, wofür die stehen.
Ja.
Und bei den Children of the Watch stehen für nichts anderes als konservative Werte beibehalten. Für nichts anderes stehen die. Und damit kann ich nicht rooten.
Ja, so,
das ist,
genau.
Das ist noch ein großes Problem. Das kann sein, dass die Serie das noch irgendwann mal umdreht oder das selbst hinterfragt. Das kann ja auch ein größeres Ziel sein. Ich stelle mir nur mal den Moment vor, wenn die das jetzt wirklich so beibehalten, auch die Konstellation, dass ja Din jetzt wirklich Grogu als Foundling behandelt, also wirklich als Angehöriger dieses Stammes, wenn du so möchtest.
Dann muss er bald seinen Helm kriegen.
Genau, er muss irgendwann seinen Helm kriegen. Und ich weiß auch noch nicht mal, ob, ich meine, das ist ja immer so vage, ne? Wie viel versteht Baby Yoda wirklich? Also natürlich, er trifft bewusste Entscheidungen, zum Beispiel gegen Luke Skywalker. Also muss er auch in der Lage sein, sich für oder gegen eine Religion zu entscheiden. Und ich habe noch nicht den Moment gesehen, dass er sich wirklich dafür entscheidet. Eigentlich hat er sich für Mando entschieden und nicht für eine Religion. Und wenn er sich dafür entscheidet, dann muss er auch den Helm anziehen.
Na, ich habe immer den Verdacht, dass das Endgame der Show ist, dass er tatsächlich dieses Erbe dieses Hauses Whistlers antreten wird. Weil er ist der Einzige in der Show, der sowohl Mandalorianer als auch Jedi sein könnte. Und ich glaube, die Serie wird damit enden mit einem Time-Jump, wo Grogu etwas älter ist, den Helm aufhat, das Dunkelschwert schwingt und gleichzeitig diese Gruppe anführt, glaube ich wirklich. Das ist wirklich meine Überzeugung. Das ist das Einzige, was für mich Sinn ergibt, weil sie schon mehrfach darüber geredet haben, dass es jemanden gab, der mandalorianische Kultur mit Jedi vereint hat.
Ach so, stimmt, haben die schon mal gesagt, ja.
Und ich so, das einzige Wesen in der Show, das das kann, ist Grogu. Deswegen war es denen wichtig, in der zweiten Episode zu zeigen, dass er doch immer noch die Macht hat und sie immer noch einsetzt.
Ja, interessanter Gedanke. Da frage ich mich nur, wo ist er dann während der Sequels?
Vielleicht machen wir den Time Jump in die Sequels rein. Und er hilft der Resistance.
Um Red Letter Media zu zitieren, don't ask questions, just consume product and then get excited for next product.
Ja, das ist, das fasst so ein bisschen zusammen, was Abrams versucht hat zu machen mit seinen Filmen. Und wahrscheinlich unterstützt auch von anderen Leuten.
Also ich finde den Gedanken auf jeden Fall ganz gut. Ein Jedi vereint alle. Ich weiß nur nicht, ob das sich so mit Baby Yoda jetzt erzählen lässt, weil es ist immer noch ein Baby.
Das ist halt das Ding. Ich glaube nicht, dass wir eine Season kriegen werden, wo wir das sehen werden. Aber ich glaube, die Serie wird mit einem Time-Jump enden, wo er es zum Ende ist.
Aber auch nur dann, wenn die merken, dass die Serie jetzt langsam auch keine größeren Zuschauer.
Na klar. Aber ich glaube, dass das so das Endgame der absoluten Show sein wird. Das ist nichts, was wir in der nächsten Zeit sehen werden, aber ich glaube, dass das generell das Ziel dieser Serie ist. Absolut. Ich glaube auch nicht, dass Din Djarin diese Show überleben wird.
Das könnte sein, ja.
Ja, möglich. Wer weiß. Ich glaube, wenn wir eins gesehen haben, dann, dass sie aber nicht sehr konsequent sind bei den Figuren. Ja. Sonst wäre Grogu nicht zurück. Und sonst wäre nicht IG-11 wieder in Talk zurückzukommen.
No one's ever really gone.
Das möchte ich übrigens an der Stelle festhalten. Das habe ich im letzten Podcast schon gesagt, wo ihr zwei aber nicht da wart. Wenn er IG-11 jetzt nicht zurückholt, obwohl er weiß, wie er ihn zurückholen kann, ist das fucking grausam. Es war eh schon grausam, jemanden, den man reparieren kann, lieber eine Statue aufzustellen, statt diesen Memory Circle zu besorgen. Wie grausam ist das bitte von diesem Scheißdorf? Und jetzt, wo er weiß, dass einer seiner wenigen Freunde quasi nur darauf wartet, wiederbelebt zu werden, wäre das also wirklich unverhältnismäßig, wenn er sich nicht drum kümmert, dass das passiert.
Das ist nur ein Droide, das ist kein Mensch.
Aber die Star Wars
ist ein fucking Toaster.
Ja, aber in Star Wars ist das ja eben nicht so. Es ist einfach so. Es sind Menschen zweiter Klasse, aber es ist nicht. Und das ist das Grausame. Das darf man schon wieder nicht hinterfragen. Ist das eigentlich Sklaverei, was sie mit den Droiden machen? Die haben doch offensichtlich ein Bewusstsein.
Oh Gott, jetzt geht's wieder diese Droidenrechte nochmal aus Solo A Star Wars Story. Dieser Film, der für mich wirklich das allerletzte in ganz Star Wars ist. Das ist wirklich das allerletzte. Oh, nee.
Nee, das so fand ich nicht so schlimm. Nicht. Also nicht so schlimm wie du. Aber ich habe neben dir im Kino gesessen. Ich weiß, wie schlimm du das fandest.
Ich muss sagen, die Szene, wo dieses, wie heißt sie? L3? L3 war das.
L3, aber die weiteren Nummern weiß ich nicht mehr.
Als das Ding niedergeschossen wurde, ich glaube, ich habe noch nie so krass gefeiert, seitdem der Todesstern in die Luft geflogen ist. So, ich war so froh, dass das Ding endlich.
Welcher der drei?
Also, ja, gut. Der erste, als es noch neu war.
Geil.
Okay, dann wechseln wir von Bo-Katan Mando einfach zu Pershing und Kane, die jetzt vorher keinen Namen hatte. Elijah Kane oder Elijah war es, ne? Elijah oder Ilya? Ich kenn's nur geschrieben.
Ich glaube Elijah, aber ich bin mir nicht sicher.
Elijah, ne? Elijah Kane, die vorher nur Comms Officer hieß auf IMDb. Sogar noch bei der Folge, bis die ausgestrahlt wurde, hat noch ein paar Stunden gedauert. Und mittlerweile heißt sie Elijah Kane. Und vorher nur Comms Officer. So wie sie halt den Credit vorher hatte. Weil sie hat, glaube ich, in vier oder so Mandalorian-Folgen ja vorher schon gespielt. Und deswegen auch diese, da war tatsächlich dieser Rückblick mal wirklich wichtig. Weil sonst wäre ich da nicht drauf gekommen, dass sie auf Gideons Schiff war.
Ja, richtig.
Der eigene Handlungsstrang. Ich habe es schon etabliert. Eigentlich ist das eine andere Serie. Ich persönlich fand das einen netten Ausflug. Ich fand es eine nette Kurzgeschichte, die vor allem, das hatte ich schon lange nicht mehr in Mandalorian, dass ich wirklich gespannt war, wie es weitergeht.
Wirklich?
Also das schon. Ja, ich finde immer dieses von A nach B laufen. Weißt du, ich rechne bei Mandalorian jede Woche damit, dass einfach nur ein paar Schritte weitergeht. Mehr erwarte ich nicht von der Handlung. Und hier ist es aber so, ich bin wirklich ein bisschen gespannt.
Also bei mir war das so, ich habe das geschaut, ich war erstmal richtig happy. Ich so, wow, wir sind auf Coruscant, da bin ich so ähnlich wie du schon. Habe ich mich total gefreut. Da habe ich auch gefreut, wow, das ist mal ein ganz anderer Plot, finde ich auch interessant. Und dann diese Überläufer-Idee, finde ich eh spannend. Die wurde für mich am besten eigentlich umgesetzt bei Rogue One mit diesem Piloten. Das fand ich dort am interessant, weil das mit Finn war für mich, Finn ist einfach ein Trottel. Der ist so, ich bin bei der First Order. Ja, dann habe ich doch keinen Bock, weil ich habe gerade jemanden kennengelernt, der ist ganz sympathisch. Ich so, ach so geht das. Und
und da wird auch nie was draus gemacht.
Ja, generell, alle drei Hauptfiguren, Poe, Finn und Rey sind für mich kacke. Also den einzigen, den ich mag, ist Kylo Ren. So, und der auch irgendwie durch alle drei Filme relativ konsistent bleibt. Das ist der einzige, finde ich, in allen drei Filmen. Die Idee finde ich spannend mit Überläufern. Und ich finde, das wurde ja bei Rogue One bis zu einem gewissen Punkt auch ganz gut gemacht. Außer als da Forrest Whitaker, und ich liebe Forrest Whitaker, aber Mann, war das ein Overacting in Rogue One. Das war wirklich
lustig. Das war echt ganz weird.
Als er sagt, Bukkalib! Und da kam dieses komische Tentakelmonster und er sagt, wenn du von dem fertig gemacht wirst, dann bist du für immer im Arsch. Aber fünf Minuten später sagt ihm jemand Hallo und dann ist er doch nicht im Arsch. Und ich so, okay.
Beste Scriptwriting.
Genau, genau.
Ja, die haben sich auch immer weiterentwickelt dann zu Endor hin.
Genau, genau. Und aber ich fand diese Idee gut, okay? Ich fand die Idee gut, eine Überläufer-Story zu sehen. Ich fand die Idee gut, die neue Republik zu erforschen. Aber mehr als eine gute Idee ist es für mich in dieser Episode nicht geblieben. Von der Ausführung tatsächlich war es für mich überraschend langweilig. Ich meine, der erste Satz, den er da, glaube ich, von sich gibt, ist Klonen. Übrigens, so ist Palpatine returned. Also das ist wirklich sehr offensichtlich. Wenn er, weil er muss nicht nur sagen, dass er ein Klonexperte ist, was mittlerweile jeder weiß, der ein bisschen aufgepasst hat. Er muss sagen, mit dem kleinsten Zellstrang können wir eine ganze Person zurückbringen, die es nicht mehr gibt. Und ich, oh, wie dieser alte Typ in der Kutte, der explodiert ist, von dem es eigentlich gar nichts mehr gibt.
Ah, die haben noch irgendwelche medizinischen Unterlagen von dem, irgendwelche Proben
entnommen. Genau, genau.
Er hat sich vielleicht schon ein paar Mal selbst versucht zu klonen.
Ja, do it. Und
aber ich muss ja kurz an der Stelle reinkrätschen. Also die Legends haben es aber ganz cool erklärt. Schon in Legends ist es ja so, dass Palpatine, da gab es ja auch schon Klone von ihm in den Legends. Er rechnet ja einfach damit. Er rechnet damit, dass er sterben könnte, weil er eben so ein perfides Mastermind ist. Und das, also ich erwarte eigentlich eine ähnliche Erklärung dafür in neuen Kanon, dass er eigentlich ein perfides Mastermind ist
und gerechnet hat. Wird auch so sein. Das Problem ist, dass die ersten Klone von ihm, die wir alle sehen, nicht Palpatine heißen, sondern Snoke heißen, irgendwie alle abgefuckt ausschauen im Gesicht. Und wir wissen, guck mal, als ich damals Episode 7 gesehen habe und du siehst Snoke, erstmal dachte ich, ist es ein Riese oder ist es wirklich nur ein Hologramm? Weil ich war mir nicht sicher, ob der wirklich genauso groß ist wie das Hologramm. Ja, und zweitens habe ich mir sein Gesicht angesehen und es sieht aus, als hätte es ein Lichtschwert geküsst. Muss man einfach sagen. Und wenn du mir einen Bösewicht zeigst, der hier irgendwie an der Stirn eine Narbe hat und auch noch hier über den Mund, dann macht man das beabsichtigt, damit wir fragen, wow, was ist passiert? Hat Yoda vielleicht mal gegen den gekämpft? Der ist ja uralt. Und Fakt ist, wir wissen, das ist einer der Ripley-Klone aus Alien 4. Und deswegen hätte er genauso gut Kill Me sagen können, weil er einfach nur durch den Klonprozess eine Missbildung ist. Und das finde ich ganz schön lustig. Aber trotzdem hat er Stil und zieht sich einen goldenen Hugh Hefner-Mantel an. So, okay.
Okay. Ja, das Stil.
Ja, also die sagen, diese goldene Kutte ist 1:1 von Hugh Hefner. Also, Kylo. Ja.
War immer auch die beste Darstellung von ihm, fand ich, mit der mit dem goldenen Mantel.
Ja, es war was anderes, stimmt. Aber, jetzt wissen wir, es gibt ein Gurkenglas voll mit diesen Dingern. Und das
ist das ist wieder so ein Ding auch, wo ich auch wieder, das war ja auch wieder so eine, Abrams ist ja auch dafür bekannt bei den Star Wars Filmen, dass er sehr viele Sachen in Reshoots und Rewrites immer wieder komplett ändert. Auch Plotfiguren, alles Mögliche und auch in Episode 9, Rise of Skywalker, war es ja extrem. Die haben ja konstant am Set die Skripte umgeschrieben, in der Post und so weiter, bis kurz vor Release und diese ganze Sache, dass Snoke-Klone in einem einzigen Shot in dieser Anlage auf Exegol am Anfang gezeigt wurden. Das war ja auch so ein Ding, das war nie geplant während der Dreharbeiten und hat man einfach gedacht, ach, die eigentliche Erklärung für Snoke, dass der Typ für Palpatine gearbeitet hat oder vielleicht von ihm installiert wurde oder einen ganz anderen Background hat. Zu viel Text, die Leute, wir müssen hier bam, bam, bam durchrushen. Lass einfach so einen Shot hinmachen, Klone, das geht doch immer. Und dann machen die so zwei Tanks mit so zwei umgedrehten Snokes drin. Und komm, das reicht den Leuten als Erklärung.
Ja, das ist
und
echt
dadurch lustig. Wurde mit so einer Last-Minute-Entscheidung plötzlich festgelegt, ein vielleicht noch interessanter Charakter mit einem interessanten Background, der vielleicht 100 Jahre zurückgeht, ist jetzt einfach schnipp, nur noch ein Klon und jetzt müssen anderes ausbaden. Und das ist so eine Sache, warum ich wirklich immer so, ja, auch sehr, sehr super negativ auf Abrams reagiere, weil ich halt so traurig finde, dass so große Entscheidungen einfach so spontan getroffen werden und so viel kaputt machen. In der gesamten Star Wars Welt.
Na, ich frage mich halt auch immer, wenn ich Episode 7 schaue und 8. Da kennen Luke, Han und Leia Snoke. Die kennen
ihn. Richtig, ja.
Und die scheinen dem sogar mal begegnet zu sein. Und Snoke kennt Luke. Und also die kennen sich so richtig. Weiß Luke, dass das die ganze Zeit ein Palpatine? Natürlich nicht, weil der Plot das dann nicht mal wusste.
Ja, genau, richtig.
Und das ist, was mich richtig ärgert, weil wenn er zum Beispiel in Episode 8 sagt, ich will zu seiner Insel gehen und die komplett kaputt machen. Und ich so, okay, du willst dich Luke stellen? Da ist ja irgendwas, vielleicht hast du sogar diese Narben von ihm. Nee, du bist ein Ripley-Klon. So. Und das. Aber wie gesagt, zurück zur Episode. Das ist eine Andeutung, dass Palpatine irgendwie zurückkehrt. Weil jetzt haben wir genügend. Jetzt haben wir einfach genügend. Jetzt haben wir all diese Puzzleteile. Baby Yoda wurde geklaut, dem wurde was abgenommen. Dann haben wir diese Basis gesehen in Staffel 2, die auch schon so kaputte Freaks gezeigt hat. Und in der Folge, übrigens, Klon ist meine Expertise und ich kann jemanden zurückbringen, selbst wenn ich nur so wenig habe. Das heißt, somehow, Palpatine returned.
Die wollen das somehow ersetzen in no, it was a huge, complicated plan all along. Yeah. It's genius.
It was Agatha all along.
Ja.
Ja, aber ich bleib auch dabei, was wäre daran schlimm?
Nichts.
Ja, genau, aber ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde das auch in Ordnung.
Es wäre auch in Ordnung, aber es ist halt lustig zu sehen, was ihr euch jetzt aus dem Arsch zieht, um das zu erklären, was ihr uns auf der Leinwand angetan habt. Das ist halt das Lustige.
Genau, es ist der fade Beigeschmack und das ist natürlich auch schade, weil, ja, die Sequel-Trilogie ist halt eh verloren in der Hinsicht.
Ja, aber to be fair, das ist etwas, was Star Wars ja wirklich schon seit sehr langer Zeit macht. Ich meine, wir vergessen nicht, von heute auf morgen waren Luke und Leia Zwillinge. Und das war vorher nicht so geplant. Das war nicht geplant.
Ja, aber es ist was anderes. Es ist was anderes, aus zwei Charakteren Verwandte zu machen oder einen Charakter zu etablieren. Ray Palpatine. Ja, oder einen Charakter zu etablieren, der ein Mysterium ist, mit der bewussten Absicht, dass er ein Mysterium ist, keine Antworten für ihn haben, dann zu sagen, last minute, okay, fuck it, eigentlich ist das nur ein Klon. Und übrigens ein anderer Charakter, der tot ist, der explodiert ist, der ist zurück. Wie? Fickt euch, so ist er zurück.
Ja, der Todesstern hat ja auch noch existiert, obwohl er
komplett pulverisiert. Also es ist schon was anderes.
Es ist einfach nur noch schlimmer. Ich weiß nicht, ob es wirklich so anders ist.
Doch, es ist deswegen schlimmer, weil bei Lucas, auch wenn das natürlich eine Entscheidung während des finalen Scriptwritings von Rückkehr der Jedi-Ritter war, dass sie jetzt Zwillinge sind, als er sich entschieden hat, doch nicht noch drei Filme hinterher zu machen, wo Luke seine echte Schwester findet, war das zumindest immer noch aus diesem Mastermind-Gehirn.
Ja.
Ne, so, er hat immer noch die richtigen, oder sehr oft halt die richtigen Entscheidungen getroffen, sei es Design, sei es Story, sei es Figuren. Und da weißt du, das ist alles wohl überlegt. Wohler überlegt, zumindest sehr überlegt. Und unseren Abrams, wie gesagt, das Beispiel, was ich gerade gebracht habe, es ist ja wirklich auch belegt. Er hat ja auch gesagt, in Episode 7 war ursprünglich so, auch als er noch dran gearbeitet hat, dass im letzten Drittel, also am Anfang des letzten Drittels, Luke dann gefunden wird. Aber er wusste nicht, was er mit ihm anstellen soll, weil er dachte, ja, er ist doch viel zu mächtig, da wird es alle wegfegen und ich will ja die neuen Helden als Helden darstellen. Also habe ich ihn ganz nach hinten geschoben, aber dann fehlte uns quasi ein dritter Akt und irgendwie so und so wenige Wochen vor Lock oder vor Drehbeginn haben die einfach gesagt, hey, lass doch einfach den Todesstern zurückbringen, hat auch damals geklappt. Also wirklich so eine spontane Laune, einfach zu sagen, okay, so ist jetzt der Plot. Und es hätte genauso gut, hätte der vielleicht ein anderes Frühstück gehabt und mit drei anderen Leuten vorher noch gequatscht über Ideen. Vielleicht hätte der einen ganz anderen dritten Akt gehabt, der vielleicht tausendmal besser wäre oder auch tausendmal schlechter. Mhm. Und wenn Entscheidungen auf sowas beruhen und zurückgehen, aber wir müssen jetzt irgendwas abgeben, komm, lass doch mal Todesstern machen, das werden immer alle schlucken. Dann ist die Chance, dass da schlechte Entscheidungen getroffen werden, eben unweit höher.
Ja, absolut.
Ja, und es ist halt trotz allem noch mal ein wesentlich krasserer Hammer zu sagen, als zwei Figuren, die im letzten Film rumgemacht haben, Geschwister sind, und zu sagen, der Typ, der tot ist, seit Episode 6, seit den 80er Jahren, ist zurück, ohne dass er je erwähnt wurde, steckt hinter allem. Er ist all die Sith, Rey ist all die Jedi, weil Star Wars. Und das ist der Grund.
Das ist
der Grund, weil Star Wars. Und das da bin ich so an diesem Punkt. Robert Chicken hat mal eine Verarsche gehabt, wo Vader zu Luke sagt, I am your father. Und dann, and as a kid, I build C-3PO. And the Force, they're just bacteria in your bloodline. Und Luke so, you're not gonna take this seriously, I'm out. Und so ähnlich sehe ich das.
Ja.
Du hast bald gerade gute Beispiele genannt, die mich immer in den Prequels gestört haben.
Ja. Dass Vader 3PO gebaut hat, ist bis heute auch so
Nonsens. Ich bin jetzt ja nicht der große Verteidiger von Episode 9. Also mich persönlich regt am meisten auf, dass er in letzter Sekunde entschieden hat, dass Kylo Ren und Rey sich küssen. Dass das eine Liebesgeschichte ist. Er hat ja beides gedreht. Er hat beim Dreh nicht gewusst, was er eigentlich erzählen will. Also hat er einmal mit und einmal ohne Kuss und hat sich im Schnitt für den Kuss entschieden. So, also du hast einfach retrospektiv daraus eine Liebesgeschichte gemacht und das war nie eine Liebesgeschichte. Das ist einfach bescheuert.
Da muss ich ein bisschen reingrätschen. Ich fand das gar nicht mal so schlimm, weil in Episode 8 kam mir das schon so vor. Ich kann euch auch sagen, warum. Weil in Episode 8 war es so, dass Rey sagt, hey Kylo, du bist ein Monster, du bist der Letzte, du hast Han getötet, du bist so ein Monster. Und dann eine Szene später sieht sie ihn ohne Shirt und sagt, ich glaube, ich kann seine Seele retten. Retten.
Ja, und aber das ist jetzt deine Interpretation, weil er kein Shirt anhat. Aber das war ja
viel interpretiert.
Da war wirklich null. Also für mich war das was rein, also fast wie Geschwister eigentlich waren die zwei.
Nee, ich glaube, ich fand, das war zumindest interpretierbar in der Hinsicht, dass man vieles sehen konnte. Man hätte es auf viele Wege weiterführen können. Aber ich fand, in Episode 9, wo es ja dann wirklich zum Kuss kommt, kommt es innerhalb dieser Episode aus dem Nichts.
Ja, ich fand's viel lustiger. Ich fand den Kuss gar nicht so schlimm. Ich fand es einfach nur lustig inszeniert. Alle haben sich kaputt gelacht, nicht beim Kuss. Alle haben sich kaputt gelacht bei diesem Hin- und Her-Machten. So, also, sie ist tot, er gibt ihr die Energie. Look, sie steht wieder, aber er fällt hin. Ich hätte es lustig gefunden, wenn sie das eine Stunde lang weitergemacht hätte.
Hin und her, so, ne? Ja, aber weißt du, wie sie dann für. Das haben sie sich im Schnitt auch gedacht. Also, meine Spekulation ist, da saßen so, okay, man könnte jetzt schon denken, warum macht Rey nicht dasselbe bei ihm? Vielleicht so halbe Kraft nur. Wir lassen ihn einfach ganz schnell verschwinden.
Yeah.
Da löst sich direkt auf, da kann ich es gar nicht mehr machen.
Don't ask questions, just consume product and get excited for next product.
Ach, nee. Ja, also, das sind also Beispiele, die mich echt, also ich auch das Heilen finde ich ganz furchtbar als Idee in Episode 9. All solche Sachen, die man jetzt wieder rückwirkend erklären muss, genau wie in, ich glaube, Staffel 1 von Mando, haben sie dann auch versucht, das quasi zu normalisieren, heilen können.
Ja,
das
Baby Yoda heilen kann.
Baby Yoda auch heilen. So. Und das ist sowas, da denke ich mir so, oh Gott, diese schlimmen Ideen, lass sie doch einfach ruhen. Und dann könnte ich einfach glauben, ja, Rey hat jetzt einfach in Episode 9 ganz neue Mächte gelernt, die noch kein Jedi hatte von mir aus, weil sie so special ist. Aber lass es doch bitte in den alten Geschichten raus.
Mhm. Ja. Rey hat auf jeden Fall einen krassen Arc über drei Filme.
Ja, aber wir reden ja nicht über die Sequels, auch wenn wir zur Hälfte dieses Podcasts über die Sequels geredet haben. Wir reden ja eigentlich über Mandalorian. Also wir sind uns aber einig, dass es nichts Schlechtes ist, wenn man Sachen da jetzt erklärt. Das macht, das lässt das alles ein bisschen mehr wie eine Welt sich anfühlen. Und das finde ich auch.
Ja, auf jeden Fall. Aber da musste ich zum Beispiel auch wieder schmunzeln, weil dann ging es ja los. Ich meine, es gibt so zwei Sachen. Ich habe am Anfang dieser Folge gesagt, für mich war das Endor für Blöde.
Mhm.
Und Sean,
jetzt erklär dich.
Jetzt muss ich mich ein bisschen erklären. Ne? Ich habe kein Problem mit Slowburn und mit Politikum und gerade in diese Welt reinspringen auf Coruscant. Ich meine, Endor hatte ganze Sequenzen, die nur in Gesprächen ausgeartet sind. Und das war mega spannend, weil so gute Spionage- und Politthriller funktionieren. Das Problem ist, es waren für mich beides keine richtigen Charaktere, die so richtig Ecken und Kanten haben. Die eine war, oh, ich bin die offensichtlich Böse, die sich entpuppt als offensichtlich Böse. Ich so, wow. Mhm. Und zweitens wurde selbst an so ein paar ganz leichten Sachen der Zuschauer für bescheuert gehalten. Ein Beispiel ist, er redet darüber, dass er diese Travel Biscuits vermisst aus dem Alltag des Imperiums. Ich finde es eigentlich ganz spannend, dass sie darüber reden, dass sie tatsächlich Sachen vermissen aus dieser Zeit. Was eigentlich ein sehr krasser Gedanke ist, weil sie haben für ein fürchterliches Regime gearbeitet, trotzdem vermissen sie ein paar Sachen da.
Das ist wie Ostalgie in Deutschland. Das
genau.
Das Essen aus dem Osten noch
vermisst. Genau, die Spreewaldgurken und den Mokkafix.
Ja, so. aber die Spreewälder gibt's doch noch, oder nicht?
Ja, aber das waren nicht die richtigen. So.
Na, okay.
So. Auf jeden Fall, er geht dann vor die Tür und da ist eine Kiste mit diesen Travel Biscuits, die hat ihm jemand hingelegt. Mhm. Und dann nimmt er einen in die Hand, ja, und es reicht nicht. Er guckt in die Kamera und sagt, Travel Biscuit. Und ich, ach komm schon, wirklich so bescheuert denkst du, dass ich bin, dass ich nicht gecheckt habe, dass es der Keks ist, über den er vor 2 Minuten geredet hat?
Okay, aber ja. Kann ich verstehen. Ich meine, mir ist es auch nicht negativ so aufgefallen jetzt beim Gucken, aber du musst ja auch bedenken, du bist ja nicht das alleinige Publikum.
Ja.
Das Publikum ist ja darauf bei Mandalorian geprimed, dass die eben diese super, super seichte, leichte Unterhaltung haben, wo du nach jeder Folge eigentlich komplett vergessen kannst, was in der letzten Folge passiert ist. Einfach, ah ja, er muss jetzt Baby Yoda retten oder sonst was. Und Endor wird natürlich anders geschrieben. Und hier, gerade weil man sich so entfernt von dem üblichen Faden eines Mandalorians, muss man, glaube ich, einfach so ein bisschen sich halt, es dem Zuschauer einfach machen, jetzt plötzlich sowas ganz anderes zu sehen, wo man vielleicht eben nicht den Plot hat, die beiden müssen gegen ein Monster kämpfen. Ah, easy, die müssen in die Höhle rein, da sind ganz viele Monster und am Ende gibt's das große Monster und dann, oh, hoffentlich sterben die nicht, sondern so eine Art von Plot erzählen. Da musst du den Zuschauer, glaube ich, schon, oder haben sie sich zumindest so gedacht wahrscheinlich, dass sie da etwas mehr geben, dass man da mitkommt.
Ja, es sind diese Zugeständnisse, wo man merkt, das wäre bei Endor nicht passiert. Ich meine, an der Stelle habe ich ein ganz anderes Problem. Er macht die Tür auf und sieht das Paket nicht. Er geht erst einen Schritt vor die Tür, guckt links, guckt rechts und dann geht er zurück und dann erst im Zurückgehen so merkt er, oh, da ist ja ein Paket. So, wenn du die Tür aufmachst, jemand hat ein fettes Paket vor deine Tür gestellt, das ist das Erste, was du siehst. Bei einem Briefumschlag oder so hätte ich das verstanden, aber nicht bei einem Paket. Es ist einfach albern, das so zu inszenieren.
Naja, und ja. Ich finde, die geben sich halt auch Mühe, ihn zu so einer Blödbacke zu machen, dass es irgendwann auch schon albern wurde. Also das war ein Beispiel. Aber das Krasseste ist, wenn sie später auf diesem Sternzerstörer sind und er ganz klar was hört, dass da was rappelt und dass sie eventuell nicht alleine sind. Und sie einfach sagt, nö, das ist nichts. Und er, okay. Also, das
habe ich gar nicht mehr so vor Augen. Aber im Sternzerstörer waren ja auch so komische kleine Viecher mit leuchtenden Augen. Und ich habe das, glaube ich, so ein bisschen darauf geschoben. Vielleicht sollte man das auch. Das ist irgendwie so, ja, da ist halt irgendwas, das hier lebt, aber so gefährlich ist es jetzt nicht.
Ja, aber ich fand es halt auch schon lustig, dass er ihr erzählt, dass er am Klon gearbeitet hat. Und sie, oh, Klon, das solltest du machen. Und er, das ist verboten. Und sie, komm schon, Klon. Du kannst doch nicht einfach nur Befehle befolgen. Klon. Und er, okay. Also.
Ja, aber die Sache ist ja im Endeffekt, was sie ja dann macht, ist doch einfach nur sein Gedächtnis komplett löschen.
Mhm.
Also ich weiß nicht, also zumindest jetzt, wo du das Klonen gerade so oft erwähnt hast in diesem Podcast, in dieser Runde, dachte ich, würde ich denken, als Zuhörer, dass es darum geht, dass sie eben von ihm will, dass sie Palpatine klont für ihn, für sie oder für Gideon. aber im Endeffekt schaltet sie ihn ja quasi nur aus.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, sie arbeitet immer noch für Moff Gideon, das ist sehr offensichtlich. Ja, sie infiltriert die. Sie hat jetzt das Equipment bekommen, das sie brauchte, das er für seine Arbeit hatte. Wird es an irgendwelche anderen imperialen Wissenschaftler weitergehen und hat ihn auch noch ausgeliefert. Und hier war auch wieder der Moment, wo glaube ich, Marco, also wenn du da nicht mit dem Kopf
geschüttelt... Nee, aber sorry, da muss ich kurz reinkrätschen. Also das halte ich ja für totalen Quatsch, weil sie hat ja nur ein paar Sachen aus dem Labor da rausgenommen. Sie wäre ja locker ohne ihn dahin jederzeit, hätte alles nehmen können. Dafür brauchst du ihn nicht, dafür musst du diesen Hassel nicht machen.
Nee, aber das sind ja zwei Fliegen mit einer Klatsche, weil gleichzeitig steigt sie weiter auf in der Hierarchie, hat der Republik die Möglichkeit genommen, dieses geniale Genie für sich zu haben und ihn ausgeschaltet. Also es ist mehr als nur eine Sache, die sie damit hinkriegt. Und
das auf jeden Fall,
und ist dann auch mehr in deren Good Graces. Aber
ich habe es mehr als Bestrafung interpretiert, weil es ist ja eigentlich Folter, was sie mit ihm macht, dieses Gedächtnis weiter auslöschen. Indem sie den Regler hochgedreht hat, foltert sie ihn.
Yeah.
Und das sehe ich als Bestrafung.
Und das Ding heißt Mind Flayer. Musstest du an Stranger Things denken?
Ja.
Ich musste zuerst an Rogue One denken. Ich dachte, sie setzen da wieder so ein Vieh hin, dass sie
also,
von der Apparatur her habe ich mehr an Clockwork Orange gedacht und Total Recall.
Da
geht's ja auch um Erinnerung und es ist wirklich so.
Ja.
Auch in dem Remake von Total Recall sieht das Gerät sehr gleich aus. Ist auch sehr blau ausgeleuchtet und so. Es hat was davon.
Aber hier gab es auch diese Momente, wo ich meine, Sean und Marco, ihr seid ja auch Leute, die bei plakativem Fanservice, dann schüttelt ihr auch gerne mal mit dem Kopf, oder?
Ja.
Das kommt auf den Fanservice an.
Auf den Fanservice an, ja.
Fandet ihr das nicht auch ein bisschen viel, dass dieser Mon Calamari da vor ihm steht und er ihn zweimal hintereinander anschreit, it's a trap, it's a trap?
Er hat it's a trap gesagt?
Zweimal hintereinander.
Er hat es nicht in Worten gesagt.
1:1.
Ach so, dass der andere it's a trap sagt.
Ja, der andere schreit zum Calamari.
Ach, Dr. Pershing sagt
das? Ja, Dr. Pershing schreit das, während er da gerade filetiert wird.
Das habe ich gar nicht realisiert, aber stimmt.
Ich habe tatsächlich darauf gewartet, dass der irgendwie irgendwas mit Trap sagt und dann kam es aber nicht.
Nee, das sagt Pershing. Pershing sagt das. Also der Calamari sagt das nicht, aber er sagt das zum Calamari und schreit es zweimal hintereinander. It's a trap! It's a trap!
Er sagt ja nicht wirklich, it's a trap, oder?
Doch, also ich glaube sogar schon.
Also ich glaube, das wäre mir aufgefallen, aber
ja,
wenn du dir so sicher bist, dass er es zweimal gesagt hat, dann hat er es
vielleicht. Aber ich habe es auch nicht gehört. Oder habe ich zu sehr auf dem Mann
oder er sagt, this is the trap, aber er sagt es auf jeden Fall so offensichtlich, dass auch noch der Calamari daneben stehen muss, damit alle wissen, oh, das ist ja der Satz von dem Film, den ich kenne.
Aber ich habe den Satz nicht gehört.
Ich habe es auch nicht gehört.
Und ich suche das jetzt tatsächlich noch mal auf.
Aber wieso hätte er sagen sollen, das ist ein Trap?
Weil ihm klar geworden ist, dass er in
der Falle reingelegt.
Er wurde reingelegt. Und das ist das Letzte, was er dann schreit.
Ja, aber ich meine, ging es bei ihm nicht mehr darum, sich zu verteidigen, dass er doch eigentlich nur der Republik helfen will, statt zu sagen, oh, ich wurde nur in eine Falle gelockt?
Nee, das schreit er danach wirklich noch. Warte,
ja.
Ah, Mann, ich such
das. Lass einfach mit Unterschied laufen, dann kannst du es sehen.
So diesen scheiß Clip.
Dann siehst du, was er sagt. Ich finde viel interessanter, und das fand ich auch sehr spannend an dieser Parallelhandlung, wie sehr die New Republic in ihren Methoden mit dem Imperium doch gleich sein kann. Das fand ich sehr spannend.
Ja.
Also auch diese Mindflayer-Geschichte, auch wenn sie gut gemeint ist, so wie er es erklärt, es ist sehr wie das Imperium. Und es erinnert auch zwangsläufig, auch wenn es hier purer Zufall ist, weil die Sachen parallel zueinander entstanden sind, es erinnert an Andor.
Ja,
es erinnert an die Folter, die dort ausgeübt wird. Also ja, auch mit der gleichen Begründung sogar. Ja, da bleibt ja nichts zurück und so, ne? Mhm. Das war ja auch bei anderen Folter. Das ist eine nicht körperliche Folter, aber es ist trotzdem Folter.
Ja.
Und du siehst, dass der andere drunter leidet. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Auch wenn die New Republic solche Sachen wie das Klonia für sich ausgeschlossen hat.
Mhm.
Auch die Dekadenz, die du erlebt hast, also als er seinen Vortrag hält und dann mit den Senatoren der New Republic redet, das hat schon sehr an das Imperium erinnert, auch wie es in Andor dargestellt wird.
Mhm. Ja.
Und ich finde diese Parallelen gerade besonders spannend.
Die finde ich auch spannend, aber hier habe ich es auch nicht ganz verstanden. Also er hält da seinen Vortrag, geht raus und er wird von der Crème de la Crème und der High Society empfangen. Oh, du bist quasi ein Celebrity und oh, was du alles kannst. Und dann geht er aber in seine kleine am Rand von Coruscant gedrängte Bude, die vielleicht ein Zimmer hat. Dann dachte ich, dass das passt irgendwie nicht so zusammen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, es war wahrscheinlich eher so ein Display auf also was die Republik quasi tut gerade. Die stellt so ein paar Leute aus, um zu zeigen, weiß ich nicht, um halt zu zeigen, was sie da tun und wie sie es tun und so ein bisschen, wie sagt man das denn? Ja, weiß nicht, um nach außen halt ein gewisses Bild der Bevölkerung und den Senatoren zu zeigen. Und guck mal hier, wir sind anders, wir die alten Imperialen, die kommen nicht in den Knast und die werden nicht erschossen, sondern wir rehabilitieren die werden ein Teil unserer neuen Republik und so, dass sie daraus so ein kleines Event machen. Aber im Endeffekt halt auch nur für den Moment wird er eingeladen und vielleicht haben da noch 5 andere vorher gesprochen und jetzt dürfen die wieder alle in ihre Käfige.
Ist dir hier eigentlich auch aufgefallen? Das ist sowas, das habe ich davor mit Marco besprochen, bevor du noch im Podcast dazu gestoßen bist. Da ist was, was mich erneut gestört hat, wo ich die Parallele ziehen muss zu Solo A Star Wars Story. Weil bei Solo A Star Wars Story gab es einen Moment, den ich ganz schlimm fand, wo sie an der Akademie sind, wo man auch erfährt, woher Han Solo seinen Nachnamen hat, weil er Solo ist. Und da spielt an der Akademie des Imperiums spielt der Imperial March.
Ach ja.
Das heißt, den gibt es in der Welt von Star Wars. Das heißt, die kennen die gleiche Musik, die wir von John Williams kennen, was ich ziemlich dumm finde.
Als Werbejingle wohlgemerkt.
Genau.
Fand ich auch blöd, ja, bei Solo.
Und diesmal gab es das gleiche in der Episode. Und zwar, als sie mit ihm da dieses Eis essen geht, auf diesem Straßenfest, wo er diesen Felsen anfassen soll, spielt ein Orchester so auf diesem Straßenfest die Musik der Resistance aus den Sequels.
Ja, ja, das fand ich auch sehr weird.
Und ich, wieso macht ihr das immer wieder?
Ich finde es auch total weird. Ich weiß auch nicht, was das soll. Mich stört's auch.
Alles Meta sein zurzeit, alles.
Ja, ich muss auch sagen, wenn man gerade bei dieser, ja, ich glaube, diese Jahrmarkt-Szene irgendwie, als Jahrmarkt-Szene-Erinnerung, fand ich da auch wieder so ein paar Sachen, die ich echt cool und echt kacke fand. Also erstmal fand ich ja sowieso unendlich geil, Coruscant wieder zu sehen. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, der allererste Shot von Coruscant, den wir sehen, nach dem Titel The Mandalorian.
Ja, ich weiß, was du sagen willst.
Ist 1:1, ne, der Shot aus Episode 3.
Ja, ja, dieser Opera-Shot.
Genau, nicht der Opera-Shot. Sondern 3 Shots. Der erste Shot ist einfach nur eine seitliche Fahrt an Wolkenkratzern vorbei. Und das ist derselbe Shot wie in Episode 3, entweder nachgebaut oder denselben genommen. Und ich weiß noch, dass damals in einem Interview so der VFX-Artist oder Supervisor, der daran gearbeitet hat, gemeint hat, this is something new for Star Wars. Wir haben jetzt zum ersten Mal so einen richtig realistischen Helikopter-Shot, wie man das aus Filmen kennt, wo man einfach New York zeigt. Und das ist untypisch für Star Wars. Aber Lucas wollte da irgendwie halt so ein Gefühl von Realismus mal reinbringen. Und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Und das ist exakt wirklich derselbe Shot. Das finde ich interessant. Ja, die Oper kommt dann 2 Shots später auch, die wir aus Episode 3 kennen. Und was ich interessant finde bei diesem, ich nenne es mal jetzt kurz Jahrmarkt oder Straßenfest, das basiert auf 2 Designs, Produktionsdesigns von Ralph McQuarrie, ne, einer der wichtigsten Designer von den alten Star Wars Filmen. Die er gemacht hat für Coruscant, für Rückkehr der Jedi-Ritter. Denn früher war ja lange Zeit geplant, dass in die Rückkehr der Jedi-Ritter Coruscant angegriffen wird von den Rebellen, dass Endor halt ein Mond von Coruscant ist und sich mehrere Todessterne im Orbit von Endor befinden. Und alles, was im Thronraum spielt mit dem Imperator, nicht am Todesstern spielt, sondern eben in seinem Palast auf Coruscant. Es wurden hunderte von Designs gemacht dafür. Und irgendwann hat Lucas wahrscheinlich gesagt, ja, das ist zu teuer, das ist zu schwer umzusetzen. Wir kicken Coruscant, wir reduzieren das einfach auf einen Todesstern und Endor. Die Sachen bleiben. Was ich sehr schade finde. Aber anyway, er hat da viele Designs gemacht, einige auch sehr, sehr, sehr futuristisch. Und dieser Platz mit diesen, ja, leuchtenden Kuppelgebäuden, die da so stehen, das ist ein Design von so einem Platz, den er gedesignt hat, Ralph McQuarrie, was sehr geil ist. Und ein anderes Design von McQuarrie aus der Zeit ist dieser, auch so ein riesiger Platz umgeben von großen Gebäuden und fliegenden Autos drüber. Und dieser Felsen, der quasi rausragt, der auch damals schon gedacht war von der Designidee, das Letzte, was von dem Planeten, von der Oberfläche übrig ist, was man sehen kann. Und das fand ich dann sehr cool, weil ich diese Bilder ja schon seit Jugend irgendwie kenne. Und plötzlich die mal zu sehen, fand ich sehr cool. Ja, das fand ich sehr schön, Emma. Und das, was ich dann wieder blöd fand, waren aber diese ganzen Jahrmarkt-Elemente, die einfach aussahen wie Jahrmarkt aus Amerika in den letzten 100 Jahren sieht 1:1 genauso aus. So ein Typ, der da auf Stelzen, so ein Roboter auf Stelzen, Eis wird verkauft, da gibt's den Magier, der den Vogel unterm Tuch hervorzaubert und so kleine Bütchen gefühlt aus Holz gebaut, wo Eis verkauft, wo ich dachte, oh Gott, was soll das? Ja. Warum entführt mich gerade endlich mal richtig schön in so eine coole Star-Wars-Welt und dann macht es wieder kaputt, indem ihr mir zeigt, nee, ist alles die Erde.
Ja, das hatte ich damals bei Episode 2. Da gibt es eine, finde ich, der schlimmsten Szenen in Star Wars, wo Obi-Wan einen Kontakt hat, um herauszufinden, woher dieser vergiftete Pfeil kommt. Und dann geht er in einen 60s-Diner in Star Wars.
Doch, so ein 50s-Diner
war das. Ja, so ein 50s-Diner. Ja. Komplett mit einem Roboter, der aussieht wie aus The Jetsons. Und also noch so richtig mit Haube und allem drum und dran. Und ich, das ist was anderes als die Cantina-Bar im originalen Star-Wars-Film. Weil da weißt du, ja, es ist irgendwie eine Bar, aber es ist so außerweltlich.
Genau, also, es ist fremdartig.
Es ist fremdartig, aber ich verstehe, was sie mir zeigen wollen. Selbst die Geräte, aus denen sie diese Getränke holen, sehen nicht aus wie irgendwas, was ich kenne. Aber ich verstehe, dass das ist, was für die eine Bar ist, was bei uns anders ausschaut. Aber ein 50s-Diner zu haben, ich meine, es sieht aus, bei uns gibt's in Berlin Route 66, es sieht genau so aus. Und ich ich glaube, da gab es sogar eine Jukebox. Und ich fand das halt ein bisschen sehr viel.
Zu sehr an der Erde, meinst du?
Zu sehr an der Erde, total. Ja.
Also ich finde, bei Lukas hat er es immer noch geschafft, es trotzdem nach Star Wars sich anfühlen zu lassen. Ich mag tatsächlich persönlich diesen Diner. Ich mag den Roboter nicht, diesen 60s-Roboter. Den finde ich auch total störend. Und der ist auch erst in der Post entstanden. Ursprünglich war es eine menschliche Kellnerin, die da ihn empfängt, also als gedreht wurde. Aber ich finde den Diner an sich und die Location fand ich immer sehr schön und irgendwie trotzdem die Gratwanderung geschafft zwischen, ja, es ist schon irgendwie natürlich so offensichtlich von der Erde, 50s Diner inspiriert, aber irgendwie trotzdem Star Wars. Aber selbst wenn wir sagen, das ist vielleicht so eine von den Ausnahmen, die bei Lukas zu irdisch geblieben ist, finde ich, hast du das bei den neuen Star Wars Serien und Filmen ganz oft, dass du viel zu viel irdische Elemente hast. Genauso wie dieser Zug, den ich eigentlich ganz cool fand von der Idee, dass er auch so, also jetzt in dem Film auf Coruscant sind die später in so einem Zug unterwegs. Und er hat auch so endlich mal einen Zug, den ich akzeptiere, weil er nicht über Sandboden fährt, sondern wirklich mal, der schwebt, der kann die Vertikale ändern, der fliegt so ein paar Ebenen runter und solche Sachen, sehr cool. Aber dann hast du, obwohl es ein Passagierzug ist, einfach jeden Waggon voneinander getrennt, wie in so einem wilden Westen, wo du rausgehst und plötzlich guckst du nach unten in die Stadtschlucht und hast dann auch so eine Kopplung der beiden Waggons, nur halt, dass es jetzt nicht direkt verbunden ist, sondern mit so ein paar Blitzen. Also, was soll das? Das ist doch komplett, erstmal ist es kompletter Humbug, einen Passagiertransporter so zu gestalten, dass er ultra gefährlich ist.
Ja, aber warte. In der Story wurde es aber so erklärt, die Leute sollen nicht zwischen den Waggons hin und her gehen.
Ja, gut, das
die war sollen nicht so darüber, der Roboter, also der die Karten kontrolliert, der kann das. Der kann nämlich dieses Brett da rausfahren lassen. Er darf das, aber alle anderen dürfen das nicht.
Na gut. Die
gucken ja auch alle so doof, dass
sie aber den, die können, das Ding aber jeder kann die trotzdem aufmachen, die Tür. Ne? Dann müssten die Roboter ja eine Art Code, Keycard oder sonst was
scannen haben. Es ist nicht sehr sicher in Star Wars, aber die haben auch ganz wenige Relingen überall. Wenn du überlegst im Todesstern, was für eine Todesfalle das ist, wenn du da ausrutschst, fällst du einfach 100 Meter in die Tiefe.
Kennst du deine Family Guy Witz? Kennst du deine Family Guy Witz?
Nein.
Nein? Also ich dachte, daher kommt das. Da sind diese beiden, die da am Todesstern arbeiten, die immer diesen finalen Knopf drücken müssen, die da runterziehen, bevor der Schuss geht. Und dann, ich habe nur einen Wunsch geäußert, dass wir eine Reling kriegen, eine Reling, weil es ein bisschen unsicher ist. Und was sagen die mir? Nee, dann würde ich den ganzen Tag darauf rumlümmeln. So. Das ist schon gut.
Das ist die Logik von Star Wars. Aber eine andere Sache, die sehr irdisch war, um noch mal kurz zurück zur Republik und dem Imperium zu gehen, diese Resozialisierung, diese Amnestie, die Imperialen bekommen, ne, das hat mich zwangsläufig natürlich an die Nazis in den 50ern und 60ern in Amerika erinnert. Also an Operation Paperclip. Vor allem. Ich weiß nicht, welche Operation das war, aber Wernher von Braun zum Beispiel, der Raketenwissenschaftler, der die V2-Rakete erfunden hat, der ja maßgeblich am an dem Raumfahrtprogramm der Amerikaner beteiligt war, weil sie sich halt einfach gedacht haben, okay, wir holen uns jetzt die besten Wissenschaftler, die Nazis hatten, geben denen natürlich Amnestie und dann arbeiten sie für uns. Und das war das Erste, woran ich gedacht habe, vor allem, weil er dieses Klonprogramm ja vorstellt. Yeah. Aber dadurch, dass es in der Neuen Republik gar nicht Anwendung findet und sie ihn ja bewusst unterdrücken, fand ich das schon fast wieder spannend, aber auch widersprüchlich. Mhm. Ihr habt es ja auch gesagt, ne? Es ist ein bisschen widersprüchlich. Er hat erst eine große Präsentation, dann wird er in diesen kleinen Raum geführt und lebt da jetzt, ne, wie nach der Resozialisierung nach einer Gefängnisstrafe halt. Mhm. Aber eigentlich haben sie ihn doch gerade hofiert, die ganzen Senatoren. Das ist schon sehr widersprüchlich. Ist auch ein tiefer Fall, auch fast schon wieder spannend, aber weit wieder weg von dem, was die Amerikaner mit den Nazi-Wissenschaftlern gemacht haben. Und eigentlich hatte ich das auch so ein bisschen die ganze Zeit im Hinterkopf, ob die Neue Republik auch noch ganz andere Motive hat, die sie offensichtlich nicht haben, sondern eben diese Terrorzelle, die sich innerhalb der Neuen Republik bildet.
Ja.
Deswegen bleibe ich dabei, ich finde das spannend. Ich finde das zumindest spannend. Ja. Ich will da wissen, wie es weitergeht. Ich bin mir da nicht sicher, was der große Masterplan ist, sowohl von, also gut, was vielleicht Snoke, von Gideon und Kane. Kane.
Ja, ich fand den Zusammenhang auch sehr interessant. Generell genau diese Thematik, wie geht jetzt die Neue Republik um mit dem Rest, den Überbleibseln des Imperiums? Und es gab auch so eine Szene, wo er ja in diesem Büro, was quasi so eine Art Low-Budget-Version von dem Büro von Endor war, wo ich in beiden Fällen aber auch wieder dachte, muss das so büromäßig aussehen? Das ist doch eher Star Wars, aber gut. Anyway, der beschwert sich ja so ein bisschen, warum denn diese ganzen alten Sternzerstörer da ausgemistet und demontiert werden. Warum nutzt man die nicht? Das ist doch alles noch gute Technologie. Fand ich einen spannenden Gedanken, weil das Imperium hat ja offensichtlich die Militärtechnologie aus der alten Republik übernommen und erweitert, verändert, überarbeitet. Sternzerstörer, Sturmtruppenvorgänge durch die Klonkriege und alles Mögliche gab es ja schon während der Prequels dann und der Klonkriegen. Das fand ich auch eine sehr smarte Idee von Lucas, das so zu machen und nicht den, ich sag mal wieder Abrams-Weg, den einfachen Weg zu gehen. Ja, die Bösen müssen immer Sternzerstörer haben, die Guten müssen immer X-Wings haben, sonst funktioniert das nicht. Aber Lucas nähern sich, finde ich, sehr mutig und aber auch eigentlich smart, also es war ja absolut sinnvoll auch. Hier hat man in den Sequels natürlich nicht gehabt, deswegen fand ich den Gedanken einfach mal interessant, dass es auch mal ausgesprochen wird, ja, die ganzen Sternzerstörer werden erstmal demontiert, wir als Republik nutzen das alles nicht mehr. Und er hat, ich glaube, einfach aus dem pragmatischen Denken von ihm, wundert sich darüber, hey, warum denn? Das ist doch alles noch gute Technologie, ne? Warum nutzt man das nicht? Das können wir doch noch verwenden. Fand ich interessant. Und auch in dem Zusammenhang fand ich auch sehr interessant, dass dann der Typ, der dem immer die neuen Akten vorbeibringt, mit seinem Wägelchen, auch so meinte, ja, und die Allianzflotte wird auch demontiert gerade. Das fand ich auch sehr interessant, weil auch in den Sequel-Filmen habe ich mich gefragt, warum haben die neuen Rebellen nur noch, weiß nicht, 20 X-Wings. Aber zuletzt hatten die Guten, die Rebellen, die von Leia irgendwie angeführt wurden, mehr oder weniger, nicht nur X-Wings, sie hatten Y-Wings, sie hatten A-Wings, sie hatten B-Wings, sie hatten mal Kalamari-Kreuzer. Wo ist das alles hin? Und ja, scheinbar ist das gerade so der Weg der Neuen Republik zu sagen, all unser Kriegsgerät wird jetzt eingestampft, weil wir das nicht mehr brauchen.
Ziemlich und dumm. So.
Es ist ziemlich dumm, und das hat René gestern auch gemeint. Aber ich dachte, ja, aber warte, wie war das denn nach dem Zweiten Weltkrieg? All das Kriegsgerät, was dann noch existierte, das wird doch sicherlich auch nicht alles behalten, oder? Das wird doch sicherlich auch dann umfunktioniert, abgebaut und das Material wiederverwertet, weil man brauchte es ja nicht. Man hat natürlich gedacht, das war's jetzt mit Krieg. Die nächsten vielen Jahrzehnte gibt es keinen Krieg.
Naja, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg hat man schon gerade die zwei Großmächte haben um die Wette aufgerüstet im Kalten Krieg.
Okay.
Ja, modernisiert. Genau. Das ist daraus entstanden.
Aber der Kalte Krieg, ist der direkt, war das direkt so ein 1:1 Übergang? Oder war das so, es hat sich erstmal nach einer
über
gewissen
die
Phase
10 Jahre
der Ruhe
hat sich das dann entwickelt danach. Während der Besatzung. Ich glaube, vieles Kriegsgerät wurde unbrauchbar gemacht, aber tatsächlich ist vieles noch verwendet worden, aber natürlich, von anderen Armeen.
Ja, klar, es gab ja sehr viele Stellvertreterkriege auch.
Ja, okay.
Ja. Ich habe viele Waffen noch im Koreakrieg alleine schon von den USA. Da ist schon noch einiges passiert. Also es ist weniger logisch. Aber interessant finde ich hier schon wieder, dass die bei der New Republic ähnlich wie beim Imperium so eine Bürokratie dazwischen steht. Da wird gar nichts hinterfragt. Das war ja eigentlich das, wie das Imperium dargestellt wurde. Es wird nicht hinterfragt, sondern es wird einfach gemacht. Und das sind die Regeln, an die du dich halten sollst und die Vorgänge. Und darüber hinaus hast du nicht nachzudenken, weil du bist nicht Teil der Hierarchie, die das entscheidet. Das war auch die negative Zeichnung, die das Imperium hat, besonders noch mal durch Endor, aber auch schon vorher. Und hier ist es so, dass sie diese negative Zeichnung einfach über die neue Republik stülpen, was ja auch bedeutet, okay, kein Wunder, dass die neue Republik, es ist jetzt wiederholt sich Star Wars wieder. Mhm. So ähnlich wie im Prequel das, was du gesehen hast, eigentlich so ein bisschen die Weimarer Republik war, die alte Republik. Also eine eigentlich funktionierende Demokratie, die natürlich zum Scheitern war, weil sie Angriffspunkte hatte. Und so ähnlich ist es jetzt mit der neuen Republik. Also was wir jetzt gerade im Mandoverse erleben, dass Sachen aus den Prequels mit den Sequels dadurch verbunden werden.
Ja, ja.
Aber die Sequels haben ja dasselbe nochmal erzählt wie die Originaltrilogie. Also ist jetzt die Aufgabe der Phase zwischen den beiden, zwischen Originaltrilogie und Sequel-Trilogie, eben auch wieder diesen unvermeidlichen Untergang zu zeichnen, den die Prequels auch schon mal gezeichnet haben.
Ja, ja, stimmt, da hast du recht, ja.
Ja, das sind die großen philosophischen, gesellschaftspolitischen Themen von Star Wars.
Frag mich, ob Jar Jar Binks erneut schuld sein wird, einem Kanzler diese Sondervollmächte zu geben.
Ach so.
Es wird auf jeden Fall ein Stellvertreter für ihn gefunden.
Übrigens, es gibt eine Theorie da draußen. Es gibt eine Theorie da draußen.
Sag jetzt nicht die Dark Darth.
Nein, die ist uralt. Angeblich werden wir diese Season erfahren, wie Grogu es aus dem Jedi-Tempel geschafft hat.
Das ist ja
genau
naheliegend, dass man da noch mal ein bisschen in die Vergangenheit blickt und so. Genau. Vor allem, wenn die jetzt Coruscant noch mal so quasi neu geschaffen haben, also quasi die Pipelines, um Coruscant in einer Folge zu zeigen, dann macht es ja auch Sinn, noch mal dahin zurückzukehren.
Genau, und es gibt eine Theorie, dass Jar Jar ihn gerettet hat. Weil er Zugang dazu hatte, weil er ein Senator war, sogar noch im umstrukturierten Imperium. Und deswegen hätte er ein Baby da rausholen können, was so witzig wäre.
Das ist eine Theorie, einfach darauf basierend, dass er Zugang hatte, so wie Hunderte und Tausende andere auch.
Ja. Genau.
Okay, nur darauf basiert, das ist kein Leak oder irgendwie
nein,
sowas.
Nein, es ist kein Leak, Aber es wird immer wieder gemunkelt und das finde ich sehr witzig.
Darf ich auch mal munkeln? Und zwar, ich habe es mir aufgeschrieben und du hast noch ganz komisch gefragt im Vorgespräch, Eve, ob das denn sein kann, ob das nicht von einem anderen Skript noch versehentlich rüberkopiert war. Und zwar vom Last of Us Skript. Wir haben doch über The Last of Us geredet, zusammen mit Sebastian.
Ja.
Und ich habe ja schon gesagt, das Problem für die zweite Staffel wird sein, eine gute Abby zu finden.
Ach, und du denkst, also es ist hier diese Kane?
Eine weibliche Hauptfigur, die erstens natürlich gut schauspielern können muss, aber zweitens eben kräftig, also überaus muskulös gebaut. Und ganz ehrlich, ich hatte, also in dem Moment, wo Elijah Kane, oder wie die Schauspielerin richtig heißt, ich schaue noch mal nach, Katie M. O'Brien, da sitzt grauen Muscle-Shirt. Ich schwöre bei Gott, das gleiche Ding hat Abby an in Last of Us Part 2. Da habe ich gedacht, oh, wir haben unsere Abby gefunden. Ach, das ist sie. Ja. Also eine junge Gina Carano wäre quasi auch eine Abby gewesen. Aber erstens arbeitet die nie mehr wieder für irgendjemanden Großen. Aber zweitens ist sie zu alt. Aber das da wäre jetzt meine erste Wahl für eine Abby.
Interessanter Gedanke, ja.
Oder?
Jetzt, wo du es sagst. Ja, voll.
Also wirklich, in dem Moment, wo die da saß. Und dann habe ich sie auch gegoogelt und Katie M. O'Brien hat, die ist auch sehr stolz auf ihren Körper, die hat sehr viele Fotos von ihrem Sixpack und so veröffentlicht und ich dachte, ja okay, das ist die Physis, wir haben Abby gefunden, Alter würde auch ungefähr passen, sie ist glaube ich Anfang 20, würde wirklich ganz gut passen.
Ach, Anfang 20, ja, ist
krass. Anfang, Mitte 20, irgendwie sowas. Also Abby ist sehr ja auch ein bisschen älter als Ellie. Ich müsste noch mal gucken, nicht, dass ich was Falsches gesagt habe.
Aber ganz kurz mal dazwischendurch, ich bin leider so ein bisschen über meiner Zeit hier.
Wir sind jetzt langsam fertig, oder? Also wir machen schon viel zu lange, finde ich.
Ja, ja, ja.
Ich finde ihr Alter nicht.
Dann lass uns langsam zu Potter kommen.
Ja.
Deswegen wechseln wir jetzt einfach mal das Thema und fragen den guten Sean, sag mal, woran sitzt du eigentlich gerade?
Weil du keine Zeit hast.
Genau, ich sitze an etwas, woran ich jetzt wieder schnell zurück muss. Ja, letztes Jahr haben wir ja der letzte Song aus der Bohne-Reihe auf YouTube veröffentlicht, was ja als kleines Abschlussprojekt für den YouTube-Kanal von meinem Bruder gedacht war und dann doch sehr, sehr groß, sehr, sehr erfolgreich wurde und mit jeder weiteren Episode irgendwie auch immer in der Machart anspruchsvoller und größer und von anfangs noch mehr so YouTube-Style immer mehr zu Serie und Charakter wurde. Und wir haben sehr viel Herzblut reingesteckt und wir haben natürlich jetzt eine abschließende Fortsetzung dieses ursprünglichen Abschlusses.
Warte mal, abschließende Fortsetzung? Ich dachte, das ist jetzt die letzte Episode, die kommt.
Nee, es ist eine mehrteilige Reihe, wieder eine Art Miniseries, die quasi jetzt fortsetzt, was zuletzt geschehen ist im dritten Akt, haben wir es ja genannt, von der letzte Song aus der Bohne. Und aber auch die große Geschichte, also für die, die es gesehen haben, da sind ja noch neue, wir haben es auch gemacht mit Cameos aus anderen Universen innerhalb des Kosmos meines Bruders.
Dieser billige Fanservice schon, ich weiß ja nicht.
Aber es ist durchdacht, es hat auch alles seinen Sinn. Und ja, und jetzt sind wir dabei, in der letzten Geschichte über mehrere Teile hinweg diese ganzen Geschichten zusammenzubringen, zu einem Ende zu bringen, wirklich zu einem kompletten Ende, wirklich Ende, Ende, Ende. Danach kommt nichts mehr auf diesem Kanal. Und ja, es ist dementsprechend auch, wie es sich letztes Jahr entwickelt hat, auch sehr viel komplexer, größer, anspruchsvoller, aber auch verrückter geworden. Und wir schreiben jetzt gerade die Drehbücher. Wir wollen, anders als letztes Jahr, wo sich das, wie gesagt, sehr krass entwickelt hat, ohne dass wir es so erwartet hatten. Ich meine, wir hatten letztes Jahr gedacht, wir machen 3x20 Minuten, Punkt. Mhm. Erster Teil war 22, zweiter Teil war 28, dritter Teil war 40. Plus zwei Spin-offs auch noch. Und ja, weil wir auch so viel zu erzählen hatten und uns das so Spaß macht, das haben wir auch gemerkt, plötzlich zu denken, ach, der Charakter ist irgendwie voll cool, lass mal einen Spin-off über den machen, dann können wir noch mehr auf ihn eingehen. Und wir irgendwann dachten, fuck, wir wissen, jetzt verstehen wir, wie Disney und Marvel funktionieren. Das macht ja wirklich Spaß, das verleitet einen immer mehr und immer größer zu denken. Ja, und genau, das ist jetzt anders als letztes Jahr, wo das, wie gesagt, so ein bisschen, dann kam was dazu, waren wir jetzt strategischer, organisierter dran gehen und von Anfang an alle Drehbücher fertig schreiben, bevor wir in den Dreh gehen. Natürlich wird sich immer noch was ändern und sowas, aber dass man wirklich deutlich vorbereiteter ist und genau weiß, was alles passieren muss. Nice. Und das ist ja, daran sitzen wir gerade.
Klingt geil.
Ein Epos. Das ist wirklich wie Star Wars. Erst war alles ein bisschen unstrukturiert und eins nach dem anderen, aber jetzt wollt ihr es von vornherein planen.
Ja, genau. Jetzt. Genau. Und die anderen, die Jungs, die sitzen gerade unten quasi im Writers Room, die habe ich kurz verlassen für euch. Und jetzt gehe ich gleich wieder zurück und guck mal, was da entstanden ist in der Zeit.
Schlechte Nachrichten, wir haben noch einen Spin-off.
Nein.
Das wird doch länger. Das wird ja ganz schön lange dann bei euch. Also höre ich das jetzt richtig raus, dass Julian Bam bis 2024 immer noch nicht aufgehört hat, YouTube-Videos zu machen? War das nicht mal das ursprüngliche Ziel, aufzuhören mit YouTube-Videos?
Ja, also vor allem halt seinen Hauptkanal zu beenden, den er auch quasi beendet hatte dann und erst Ende 2021, glaube ich. Genau, dann hat er ja wieder angefangen, diese abschließenden Filme zu machen.
Ja,
das waren ursprünglich 3, da waren es plötzlich 9, jetzt sind es plötzlich 15, 20, keine Ahnung. Aber das ist dann auch wirklich der Abschluss für diesen Kanal. Aber die anderen Nebenkanäle, die er macht, womit ich auch gar nichts zu tun habe, die werden immer noch weiterlaufen.
Ja, aber die sind ja auch ganz anderer Content.
Genau.
Also habe ich von dir gerade, haben wir jetzt den Scoop, dass es dieses Jahr immer noch nicht zu Ende ist mit Julian Bam? Habe ich das richtig rausgehört? Hast du das gerade indirekt bestätigt?
Genau, ich hoffe, er hat es auch selber schon bestätigt. Muss ja
okay, schade.
Dass halt dieses Jahr noch die Filme kommen und das wird auch wirklich das ganze Jahr dann uns beanspruchen.
Nice. Wow. Mega.
Ja, dann auf die nächsten 20 cool. Millionen Views pro Episode. War es nicht 20 Millionen irgendwie sowas? Das war schon sehr viel.
Also der erste Teil hat irgendwie über 7 Millionen, 7,5 oder sowas, was halt schon echt erstaunlich ist. Vor allem für einen Kanal, der irgendwie 2 Jahre lang tot war. Hat uns alle sehr überrascht. Ja.
Na, nice.
Ja, zusammen mit deinem Darth Maul Apprentice bist du ja dann bald bei 100 Millionen Views. Oh.
Kann man so sagen. Stimmt, der hat jetzt 32 Millionen, habe ich letztens gesehen. 6 Jahre ist es schon her.
Wahnsinn.
Nice. Ja. Und da sind wir uns alle einig, dass es definitiv besser ist als der ein oder andere Sequel-Film.
Ja.
So. Okay. Um das nochmal zu droppen. Ansonsten kann man dich hören bei deinem Podcast aus dem Off, wo, wie du schon ein paar Mal fallen hast lassen, mit René dann immer über jede Mando-Folge redest, glaube ich.
Genau, ne? Genau. Wir haben damit angefangen letztes Jahr mit Obi-Wan, weil wir da wirklich, das haben wir sehr antizipiert, weil wir da große, ja, beide, René und ich, eben zu den wenigen, nicht wenigen, aber zu den Leuten gehören, die die Prequels eben den viel abgewinnen konnten vor allem und immer noch teilweise können. Und sehr enttäuscht waren. Und wir dachten, wir experimentieren mal in unserem Podcast, dass wir das mal so machen. Jede Folge einen Podcast direkt danach. Und dann haben wir das auch mit Boba Fett weitergeführt und jetzt bei Mando auch einfach gesagt, komm, das macht Spaß. Machen wir. Genau, also ihr könnt, genau wie Markus so schön gerade zusammengefasst hat, bei Spotify da, wo man Podcasts so hören kann, aus dem Off-Podcast hören mit René und mir und aktuell reden wir auch über Mando.
Ich habe es auch noch mal verlinkt in den Shownotes.
Vielen Dank.
Natürlich.
Cool,
dann vielen Dank, Sean, dass du da warst.
Ja, danke. War ein cooles
Gespräch.
Danke euch. Ich hoffe, ich bin mit meinen Ausschreitungen und meinen Gags nicht zu sehr auf die Nüsse gegangen.
Nee, gar nicht. Ich fand das voll interessant. Ich fand es echt eine richtig coole Runde.
Okay.
Spaß gemacht.
Ja, hat auch sehr viel
gespannt,
Spaß gemacht.
Ich bin gespannt, was du dazu sagst, wenn wir dann über Alien 4 zusammenreden.
Oh ja, da freue ich mich drauf. Da muss ich ein bisschen mehr Zeit mit einplanen, dass wir so Ende offen sind.
Oh Gott, ja, okay. Da bin ich auch der Anti. Also, da bin ich
glaube, das könnte unsere echte The Last Jedi-Diskussion werden.
Ich glaube, ich bin also zwischen euch. Ich glaube, es wird interessant.
Also mein Kurzfazit für dich, Sean, ich finde Alien vs. Predator nicht so schlimm wie Alien Resurrection.
Wow.
Ja, ich finde Alien Resurrection, finde ich wirklich Kotze. Also ich finde den richtig schlimm.
Krass. Aber ich kann's, ja gut.
Ich habe jetzt extra nochmal geguckt. Ich habe ihn nochmal geguckt, um einfach nur, kennst du es, wenn du noch etwas schaust, nochmal um zu sehen, okay, war ich vielleicht zu streng, ist es zu lange her, hat sich meine Meinung verändert? Passiert ja manchmal. Ich habe diese Rewatch-Reihe auf Moviepilot. Die lebt davon.
Wie hebt ihr das für den Alien-Podcast auf?
Ja,
ich glaube, Sean muss jetzt wirklich in den Writers' Room zurück, weil er noch unzählige Episoden Julian Bam drehen muss, sonst aus der Bohne. Deswegen vielen Dank, dass du da warst. Wir sprechen uns demnächst wieder.
Yeah, ja, ich freue mich.
Ja, pass auf dich auf.
Genau, wenn du dich jetzt noch mal ein paar Stunden lang in den Writers' Room einsperrst und mit all den Leuten am Whiteboard arbeitest, denk immer daran, this is the way.